für so ein erstes Date, da gehört, glaube ich, so eine ordentliche Prise so Awkwardness-Toleranz dazu, dass man so unangenehme Stille irgendwie aushalten kann.
Und bei mir ist ja eh schon alles egal. Ich bin eh schon eine Nutte. Ja. So, ich kann das halt eh schon machen. Ich bin eh schon verdorben bis von Kopf bis Fuß.
Also ich hatte eigentlich immer so ein Ding, dass ich das nicht geil fand, aber gerade finde ich es irgendwie geil, Männer anal zu fingern.
Meine Hausaufgaben, was das Thema Arschloch angeht, habe ich nicht gemacht.
Warum machst du es gut?
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich sprechen heute über das Thema das erste Date. Und damit meinen wir jetzt nicht so Escort-Dates, sondern wir reden wirklich gezielt über einfach erste Dates.
Ja. Hast du eigentlich, also es gibt ja manche Menschen, die hatten noch nie so ein erstes Date, weil die nicht so Leute sind, die so Dates machen, sondern man lernt sich irgendwie so kennen und dann ist es irgendwie so, ne? Aber also hattest du schon mal so richtige, so wie im Film oder so, wo man sagen würde, das ist jetzt mal so ein erstes Date, so?
Ja, schon etliche Male. Und auch einige waren wirklich mau.
Und das,
also schlecht.
Ja, aber waren es dann immer so online erste Dates? Oder, also weißt du, hattest du auch schon mal so dieses, man trifft sich so irgendwo, keine Ahnung, irgendwie hatten dann so gemeinsame Freundinnen oder keine Ahnung und dann ist es so, hey, wollen wir mal ein Date? Und dann so, komm, wir machen mal ein Date. So, und dann geht man in so ein Restaurant und oder sowas. So.
Ah, ich muss drüber nachdenken. Das weiß ich gar nicht. Ich habe zum Beispiel ich einen Führerschein gemacht habe ich in der Fahrschule jemanden kennengelernt. Aber da war das auch so, das kann man nicht so richtig als Date bezeichnen. Wir sind halt dann zusammen nach Hause gegangen. Also wir sind halt zusammen, so zusammen spazieren gegangen. Und ich glaube auch nicht, wir sind so richtig essen gegangen dann oder sowas, sondern wir haben uns einfach getroffen. Mhm. Also es ist dann irgendwie was anderes, fühlt sich dann irgendwie ein bisschen anders an. Es ist dann nicht so dieses, wir treffen uns in einem Café und haben dann so ein erstes Date oder so. Mhm. Also ich würde sagen, das ist eher bei Online-Dating, weil das ist ganz klar so, jetzt sehen wir uns nicht und jetzt sehen wir uns. So.
Ja.
Irgendwie. Würdest du, also, oder hast du das auch außerhalb von Online-Dating schon mal so klassische erste Dates gehabt? Oder hattest du überhaupt jemals erste Dates privat?
Doch, ich hatte auf jeden Fall, warte mal, ich hatte sogar letztens, genau, doch, also ich bin ja gerade großer Tanzfan geworden und tanze irgendwie 5-mal die Woche jetzt Bachata. Und da habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich dann, würde ich sagen, so ein richtiges erstes Date hatte. Wobei er das, glaube ich, nicht wusste, dass es ein Date war, aber es war auf jeden Fall ein Date, finde ich.
Ist das dann überhaupt ein erstes Date, wenn er nicht weiß, dass...
Doch, und das andere war sogar auf jeden Fall ein richtiges Date. Zumindest von ihm aus, aber für mich nicht ganz so doll. Aber ja, okay.
Also,
nee, doch, also
das zweite war dann für dich kein Date mehr, nur das erste, oder wie? Oder war das eine unterschiedliche Person?
Nee, ich glaube, es war einfach so... Dass ich, also bei dem einen wollte ich ein Date und ich glaube, er dachte, man trifft sich einfach nur so. Und bei dem anderen war es, glaube ich, eher so, dass er ein Date wollte und ich dachte so, ja, okay, dann trifft man sich halt mal so, weißt du? Also.
Ah, okay. Kompliziert.
Also ich würde schon sagen, Date hat halt schon, also dazu gehört schon, dass man quasi die Idee hat von, man will mal gucken, ob man so romantisch oder sexuell vibet, irgendwie so. Also. Das gehört ja quasi schon dazu, dass man irgendwie so prinzipiell so ein Interesse daran hat, oder? Würde ich sagen.
Ja.
Obwohl ich auch mal ein Freundschaftsdate hatte. Weil ich habe ja mal eine beste Freundin gesucht. Weil ich dachte, irgendwie kann es nicht sein, dass ich gerade nicht so, also beste Freundin im Sinne von so, weißt du, so was ich, also in der Schulzeit hatte ich halt eine beste Freundin und ich finde, das heißt jetzt nicht so, dass es die beste Freundin, die man hat, sondern das ist so eine ganz bestimmte Beziehung, finde ich, die man hat, dass man so die ganze Zeit schreibt und sowas, weißt du so. Und ich dachte so, ich will wieder diese Art von Beziehung in meinem Leben. Und dann habe ich ja mich sogar auf so einer Dating-App angemeldet und habe gesagt, ich suche eine beste Freundin. Und dann hatte ich sogar quasi auch ein offizielles Date, aber eben nicht für so eine romantische Beziehung, sondern für eine beste Freundin-Beziehung.
Das ist auch cool. Okay, das ist gut, dann bringst du viel Date-Erfahrung mit.
Ja.
Für unsere jetzige Folge, weil wir reden ja jetzt darüber, wie gelingt uns eigentlich ein erstes Date auf eine gute Art und Weise. Obwohl wir natürlich jetzt, Disclaimer, keinen Peil haben. Wir sind wirklich keine Hitch the Date-Doktor, kann sich noch an diesen Film erinnern.
Nee.
Das ist so ein, das war so ein Film, aber ich glaube.
Klingt aber so, als würde ich es schlimm finden.
Ja, es war auch schlimm. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt überhaupt so gut gealtert ist, aber jedenfalls geht es darum, dann erste Dates korrekt gut zu machen.
Also ich würde gerade wirklich meinen Arsch darauf verwetten, dass er nicht gut gealtert ist. Also wenn ich das schon höre, irgendein Mann will irgendjemandem erzählen, wie man erste Dates gut macht, naja. Okay, aber ich würde sagen, ein bisschen Profis sind wir schon, weil, oder wir können, also würdest du sagen, ein Escort-Date unterscheidet sich grundlegend von einem privaten ersten Date?
Ja, also ich frage mich irgendwie, inwiefern Escort mir jetzt mittlerweile schon hinderlich geworden ist, ein erstes Date richtig zu machen. Weil das Problem ist, dadurch, dass ich ein Escort-Profi also bin und wirklich sehr gut erste Escort-Dates konzipieren kann, ist das auch so, dass ich in einem privaten Date dann dazu tendiere, da die Führung zu übernehmen, in dem Sinne, dass ich das Gespräch führe, dass ich gucke, wo gehen wir hin, wo ist es schön, wo setzt man sich in einem Restaurant hin, in diese Ecke oder hier ans Fenster oder da der Park, da ist es doch schön. Also ich bin gut da drin, so Orte zu finden, wo kann man sich hier gut unterhalten, wo kann man, und die andere Person wird dann so lazy in dem Sinne und lässt sich davon so mitziehen und findet das dann so spannend, aber dann mache ich für die eigentlich nichts anderes als ein Escort-Date. Weil ich selber gar nicht so mich rein entspannen kann. Und ich glaube, wenn ich auch weniger Erfahrung hätte, dann würde ich diese Rolle auch nicht so an mich reißen. Weil es gehören ja auch da immer zwei dazu. Klar, eine Person, die ein bisschen passiv ist, auch aus einer Unsicherheit oder Schüchternheit heraus. Aber ich merke dann sofort, die Person ist gerade ein bisschen passiv. Ich reiß jetzt die Führung an mich. Und dann habe ich halt Arbeit irgendwo. Und das ist halt schade, weil dann lerne ich die Person erstmal gar nicht so richtig kennen. Und ich selbst kann mich ja auch nicht so richtig zeigen, wie ich denn wirklich bin in meinem faulen Selbst. Weil ich bin ja eigentlich hauptsächlich faul, ein fauler Mensch. Und das kann ich dann gar nicht so richtig zeigen.
Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, dass so für so ein erstes Date, da gehört, glaube ich, so eine ordentliche Prise so Awkwardness-Toleranz dazu, dass man so unangenehme Stille irgendwie aushalten kann und sowas alles. Und das können wir vielleicht nicht mehr so gut, weil wir es halt nicht mehr müssen, weil wir halt erste Dates-Profis quasi sind. Und es ist halt so, mein Job ist ja auch so, dass die andere Person die ganze Zeit das Gefühl hat, also im Escort jetzt, dass alles so voll rund läuft und dass man so voll den Flow hat und alles voll entspannt ist und so. Und dadurch kann ich das halt erzeugen. Und dann merke ich halt, ich selbst habe in einem privaten Date dann auch nicht mehr so eine Toleranz dafür, dass es halt mal kurz so ein bisschen awkward ist und keiner so richtig weiß, was man sagen soll und so. Weil ich halt das so gewohnt bin, diese Momente nicht mehr zu haben, weißt du? Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann auch so ein bisschen hinderlich. Und dann, genau, mache ich das auch so, dass ich dann so die Führung an mich reiße. Und dann aber eben eigentlich die ganze Zeit nicht einfach mal so auch einfach halt da
nicht,
bin.
Und nicht einfach entspannst.
Ja.
Also geht's dir auch so? Hast du auch diese Krankheit in dem Sinne, dieses Problem?
Ja, ein bisschen schon. Aber ich hatte tatsächlich, also ich erinnere mich auch gerade an so Online-Dates mit jemandem, was ich vor so ein paar Monaten mal hatte, wo ich das, so die ersten zwei Dates, hatte ich das richtig doll so, vor allem, weil er halt auch so ein sehr, also er hat halt so kaum was reingegeben irgendwie. Und irgendwann habe ich dann mal mit ihm darüber geredet und meinte so, dass mir das halt so auffällt. Und ob das eigentlich so ist, dass er unsicher ist oder ob er sich halt einfach darauf verlässt, dass ich das die ganze emotionale Führung und Arbeit quasi mache und so. Und dann meinte er eigentlich vor allem so, ja, er ist einfach sehr entspannt irgendwie. Und dann dachte ich, okay, wenn du das okay, finde ich gut eigentlich, dann erlaube ich mir das jetzt aber auch. Und danach war es dann irgendwie besser, weil dann habe ich mir halt auch einfach erlaubt, halt einfach zu chillen. Und wenn es dann halt mal still ist oder irgendwie ruckelig ist, dann ist es halt einfach so. Ja, und dann war es eigentlich ganz entspannt. Also ich kann das schon sozusagen dann bewusst machen.
Ist halt die Frage, kann man sich dann entspannen, wenn es ruckelig oder still oder unangenehme Momente gibt? Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist so tatsächlich so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich wünschte eigentlich dann manchmal, dass ich eine Person daten würde, die selber sehr gut in der Lage ist, den Raum zu lesen oder irgendwie die Situation zu interpretieren und da irgendwie sehr viel reingibt.
Ja, wobei das auch manchmal, also ich erinnere mich zum Beispiel auch gerade an eine witzige Situation. Und zwar hatte ich am Wochenende so ein kleines Abenteuer. Ich habe nämlich aus Leipzig ein Bild abgeholt von einer Künstlerin. Und das ist irgendwie so, das ist auch so typisch ich. Also und zwar war das eigentlich ein ziemlich teures Bild, aber ich war zu geizig für die Zugtickets, weil ich finde es mal unverschämt, ja, dass einfach die Deutsche Bahn für eine Stunde 13 Minuten nach Leipzig wollen die einfach irgendwie so 55 Euro
pro Ticket. Ja, Lenia, es sind aber nicht eine Stunde 13 Minuten, sondern es sind halt 3 Stunden. Das heißt, du musst ja extra bezahlen, weil die Deutsche Bahn dich ja länger, also ja wegen länger ihre Performance ja. aufrechterhält.
Also offiziell eine Stunde 13. Und dann dachte ich mir so, nee, das sehe ich jetzt gar nicht ein, 50 Euro dafür zu bezahlen. Ich fahre da jetzt mit BlaBlaCar hin. So.
Oh nein, aber Lenia, wie gewinnst du denn ein Bild in deinem BlaBlaCar transportieren?
Nee, aber tatsächlich hatte das auch den Grund, dass ich halt dachte, ich will dieses Bild, was relativ groß war, wollte ich auch nicht so gerne im Zug tatsächlich irgendwie transportieren.
Okay.
Und deswegen dachte ich auch, vielleicht ist es halt ganz gut mit BlaBlaCar, das halt einfach im Auto zu transportieren. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich das halt irgendwie ganz cool finde, weil das hat so ein Abenteuer-Vibe irgendwie. Also das hat ja so fast so ein bisschen was von Hitchhiken, aber es ist trotzdem alles irgendwie also so abgeklärt. So deswegen finde ich es irgendwie ganz cool. Ich bin gerade so ein bisschen BlaBlaCar-Fan geworden. Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte.
Okay.
Auf der Hinfahrt war ich mit so einem Typen, der war auf jeden Fall, würde ich sagen, die Sorte von so sehr schüchtern. Der konnte mir auch das die ganze Zeit nicht einmal in die Augen gucken und so.
Der musste auf die Straße gucken, Lenia.
Nee, aber man hat auch gemerkt, also so, es war so diese Sorte, die, glaube ich, ein Problem damit hat, irgendwie Frauen oder wahrscheinlich generell Menschen in die Augen zu oder überhaupt anzuschauen und so. Und man hat halt voll gemerkt, dass er das halt, dass ihm das so richtig wichtig war, halt so trotzdem eben so Führung zu übernehmen im Sinne von irgendwie Fragen zu stellen, Gespräch am Laufen zu halten und so. Und man hat halt richtig gemerkt, dass er das nicht intuitiv kann, weil er halt einfach offensichtlich eine sehr unsicher oder schüchterne Person war und dass er sich das so angelernt hat. Und das war irgendwie teilweise dann so richtig, also auch so süß, aber auch wirklich cringe, weil er dann so irgendwie so eine Frage gestellt und dann so mit so einer Betonung, die so offensichtlich so angelernte Betonung war und dann immer so, ah, wenn ich was gesagt habe, ah, interessant, interessant oder so, also so dann immer so irgendwelche Sätze dann gesagt habe, um irgendwie das Gespräch am Laufen zu halten. Und da dachte ich so, irgendwie total süß, aber vielleicht ist es dann auch doch besser, awkward Stille zuzulassen, als irgendwie so ein aufgesetztes, okay, ich stelle jetzt irgendwelche Fragen. So, weißt du, also, ja, ich weiß nicht.
Vor allem, wenn die Fragen sich dann so abwechseln. Also wenn, oder ja. Wenn du so, und was machst du beruflich? Und dann sagst du, ich bin Sexarbeiterin. Und er dann so, ja, und wo gehst du gerne essen?
Ja, genau.
Also, weißt du?
Ja.
Und dann denke ich mir, ich habe das nämlich auch, letztens hatte ich auch so ein Telefonat mit jemandem, der war so auch so über Dating. Also ich telefoniere nämlich vorher immer mit den Online-Dates-Kandidaten, weil ich mir denke, da kann ich schon ein bisschen aussieben. Und bei dem bin ich mir irgendwie nicht so sicher, weil ich den einerseits ultra hot finde, aber andererseits bin ich mir irgendwie, war der so kurz angebunden. Das war so ein Typ, der so ein Telefonat unterhalb von 25 Minuten angestrebt hat und so.
Aber hat er das schon so gesagt? Ich strebe an.
Der hat so relativ, der war so sehr zackig, so.
Mhm.
So ein Geschäftsmann, so geschäftsmäßig. Ja, ich wollte noch die Punkte klären, also ich stehe auf das, das und das. Das geht gar nicht, also so ein bisschen. Mhm. Fand ich auch gut, weil ich finde es ja auch gut, wenn man sich vorher einmal klar macht, ey, stehst du überhaupt auf die Sachen, auf die ich stehe und so. Aber es ist schon sehr geschäftsmäßig und dann habe ich eben so erzählt, ja, ich mache Sexarbeit, bla bla bla. Und dann kam halt keine Nachfrage zum Thema so Sexarbeit, oh, das ist aber interessant. Seit wann machst du das oder wie ist das so für dich oder wie lange siehst du denn dann die Kunden oder keine Ahnung, irgendwas fällt einem doch da bestimmt ein, weil man so denkt, also wenn ich jemandem so am Telefon sage, ja und ich bin Sexarbeiterin und die Person dann da null drauf eingeht, dann denke ich mir auch so,
Naja, es gibt halt viele Möglichkeiten. Variante A ist, er weiß nicht, was Sexarbeit ist. Das kommt mir auch öfter vor, dass Leute halt denken, ach so, was das ist? Also nach Monaten, ich dachte irgendwie, das ist sowas wie Sexualtherapie oder keine Ahnung so. Also dass sie einfach das Wort nicht kennen. Dann gibt es die Möglichkeit, er ist in dem Moment halt überfordert und will nichts Falsches sagen. Oder er kennt halt einfach, er ist halt auch in der Bubble und für den ist das halt einfach wirklich was Normales. Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich bin Sexarbeiterin, dann sage ich ja auch nicht, ach interessant, sondern...
Aber dann sagst du, ah ja cool, ich auch. Hast du, wo arbeitest du? In Berlin? Oder wo, weißt du? So.
Ja, aber gut, weil ich ja auch den Job mache. Aber wenn ich jetzt so Also weißt du, also keine Ahnung, wenn
das
einfach
cool, ich habe eine Freundin, die macht das auch. Bist du dann auch Escort oder arbeitest du in irgendwie in der Wohnung oder?
Ich weiß nicht. So. Also ich meine, unsere Vision ist ja eigentlich eher, dass es irgendwann halt nicht mehr so ist. Wie, ah cool, ich habe eine Freundin. Das ist so wie wenn ich als Deutsche irgendwie im Ausland gereist bin und dann sage ich, ich komme aus Deutschland. Ich meine, ah cool, ich kenne auch jemanden aus Deutschland. Vielleicht kennt ihr euch ja. Und ich denke so, ja genau, bestimmt kennen wir uns. Also ich finde es so, also eigentlich wäre ja das Optimale, dass es einfach irgendwann so, halt so wie wenn jemand sagt, ja, ich arbeite in einer Marketingagentur, dann würde ich ja auch sagen, ah ja, okay.
Ja, würde ich auch sagen, ja, voll interessant, Marketingagentur, aber ja klar, hast du dann Grafikdesign studiert oder bist du eher so in Richtung IT oder ich weiß nicht, ich würde da schon, da würde ich dann auch irgendwas fragen wollen.
Okay, jetzt bin ich irgendwie gechallenged, ich will jetzt ein paar Sachen ausprobieren und gucken, ob ich es hinkriege, dass ich irgendwas so Langweiliges sage oder so Normales. Dass du, also genau, ich wollte jetzt sagen, ich arbeite in der Personalverwaltung vom... In welcher Personalverwaltung arbeite ich denn? Was ist denn das Langweiligste, was mir einfällt? Ah ja, ich arbeite in der Personalverwaltung vom Fensterrahmenhersteller.
Aha, okay. Ja, das ist hart. Das ist hart, Lenia. Du challengest mich hart. Ja, und da müsste ich mich jetzt bemühen. Also das wäre dann wirklich in meinem, dann wäre ich jetzt meinem Escort selbst, ja. Dann würde ich natürlich irgendwie sagen, ah, interessant.
Ah, interessant, ja.
Wo ist deine Firma dann? Ich würde dann wahrscheinlich eher so auf den Ort gehen, wo arbeitest du dann?
Ja.
Oder zum Beispiel, was ist dein Background? Also was hast du studiert oder so?
Ja. Oder du könntest fragen, ah krass, und macht ihr dreifach verglaste Fenster oder zweifach verglaste Fenster?
Oder kümmert ihr euch nur um die Rahmen?
Ach ja, okay.
Wie kommen wir denn jetzt da drauf? Ich habe erzählt von diesem Telefonat.
Von dem kurz angebundenen.
Ich weiß auch nicht, ob ich ihn zu Second Base, also zum ersten wirklichen realen Date, vordringen lasse. Weil ich habe ja nicht so viel Zeit. Ich muss mir das effektiv aussuchen.
Also ich finde immer, wenn man schon denkt, also ich kenne das so von so Online-Matching-Dings, wenn ich schon denke, naja, ich weiß noch nicht genau, dann ist es eigentlich ein Nein. Also weil dann matche ich den, aber dann antworte ich eh nicht, wenn der mir schreibt, weil ich eigentlich schon denke, ich weiß noch nicht genau, aber ich matche ihn mal. So weißt du, und so klingt es bei dir jetzt auch.
Also ich glaube, bei dem ist das halt so, also ich stehe halt sehr darauf, dass ich auch total begehrt werde. Mhm. Also ich stehe da total drauf, dass ein Typ mich so richtig anbetet und mich so richtig toll findet. Und auch bei meinem, also genau, weil die Background Story ist, mein Lover ist jetzt leider out of job. Ja. Leider, weil
out of
wir
office.
Können uns jetzt alle für ihn freuen, weil er hat sich jetzt verknallt und deswegen ist er jetzt, doch, ich freue mich ja voll für ihn. Ich freue mich doch voll und deswegen kann er jetzt aber seiner Tätigkeit als mein Lover nicht mehr nachgehen und jetzt brauche ich einen Ersatz.
Ja.
Jetzt bin ich gerade wieder am Online-Daten.
Ja.
Ich habe jetzt auch eine neue Plattform gefunden für Online-Dating, die ich cooler finde. Ich finde OkCupid mittlerweile überhaupt nicht mehr cool und finde jetzt dafür Hinge ziemlich cool.
Hä, hey, aber Hinge ist doch so das Monogamste der Welt, oder? Da kannst du nicht, weil ich habe nur die Werbung überall in Berlin gesehen, da stand immer die Dating-App, die entwickelt wurde, um gelöscht zu werden. Und die sind so von wegen, du triffst da die Person deines Lebens und dann...
Ja, leider, ja, stimmt. Man kann leider kein Poly angeben, also man kann nicht Polyamor, nee, doch, man kann nicht monogam angeben, doch, man kann nicht monogam angeben, aber eigentlich sind alle Leute dort monogam.
Mhm.
Und man kann aber auch angeben, Kurzzeitbeziehung gesucht oder sowas.
Kurzzeitbeziehung. Das ist dann die Hinge-Variante von Tinder, wo wir einfach sagen, fick für heute Abend.
Naja. Ja, aber ich will ja eine Kurzzeitbeziehung. Ja, also das heißt, eigentlich will ich eine Langzeitbeziehung über Kurzzeit. Weißt du, was ich meine? Also nur so einmal im Monat für einen Abend.
Aber dann.
Aber das regeln, das jetzt für die nächsten 3 Jahre, damit ich nicht wieder neu suchen muss.
Ja, das ist ja echt.
Und ich habe jetzt die Wahl zwischen einer Person. Du kannst ja abstimmen.
Mhm.
Welche Person soll ich treffen? Also die eine Person ist ultra süß, aber ich muss sagen, und das ist wirklich gemein, weil ich bin ja Sexarbeiterin und ich bin offen für alle. Aber wenn es jetzt um meinen privaten Lover geht, den ich mir wirklich als mein Gutti für mich für einmal im Monat so suche, dann soll das eine Person sein, die mir optisch krass gefällt. Mhm. Also es soll ein optischer Hingucker sein.
Mhm.
Deswegen habe ich alle Leute, die unter 1,80 sind, raussortiert.
Jetzt
weil ich bin 1,70 und ich finde es schöner, wenn der Lover, den ich habe, größer ist als ich. Das ist übrigens auch, also es ist auch nachgewiesen, also dass es so bei uns evolutionär irgendwie anscheinend schon so ein Ding ist, dass man eher größere Partner sucht. So, egal.
Ja, jedenfalls. Das ist ja nur wirklich egal, weil also damit will, also soll
ich
das
will mich damit meine Oberflächlichkeit rechtfertigen. Aber ich bin halt oberflächlich.
Ja, also, genau. So also ich würde sagen, das ist dann kann man das ja einfach sagen, ohne dass man dafür eine Rechtfertigung suchen muss im Sinne von deswegen.
Das ist in unseren Genen.
Genau, also was bringt dir dann die Rechtfertigung noch so?
Okay, ja. Du hast recht. Also ich bin in der Hinsicht oberflächlich, aber es geht mir jetzt auch nicht darum, einen Partner fürs Leben zu finden, sondern einen Lover, den ich augenschmausmäßig verspeisen kann.
Ja.
Wo es perfekt ist. Und das heißt, ich habe einfach aussortiert schon alle Leute, die müssen über 1,80 sein, am besten so 1,90 oder so richtig groß, weil so 2 Meter groß wäre es perfekt. Also ich finde halt alle Leute, die zwischen 1,90 und 2 Meter sind, ultra hot. Also das ist schon mal so. Und dann, also genau, dann habe ich jetzt aber bei einer Person irgendwie nicht gesehen, dass sie 1,76 ist. Das heißt, die Person wäre normalerweise gar nicht reingekommen, aber ist zufällig reingekommen. Mhm. Und der ist ultra süß. Also der ist so, der backt super gerne Pizza und ist so, macht das so richtig zum, richtig, wie sagt man, professionell. Und ist irgendwie sehr empathisch, so wirkt der von der Sprache und ist auch sehr invested, also schreibt mir auch öfter Sprache, schickt mir Sprachnachrichten und so und findet meine Situation, also er geht halt so drauf ein, so das ist die eine Person. Die andere Person ist halt so 1,90, sieht mega augenschmausmäßig aus, ist Zahnarzt. Mhm. Also
die Antwort ist doch klar, Luisa, ein Dreier mit beiden, oder?
Ja, und ist aber so kurz an. Ist dominant und ist aber so kurz angebunden. Und da denke ich, und er hat sowas gesagt, das fand ich auch ein bisschen Red Flag-mäßig. Ich weiß aber nicht, ob das eine Red Flag ist. Er hat am Telefon gesagt, ich weiß nicht, wie ich das erzählen kann, ohne total psycho rüberzukommen. Aber ich habe so ein bisschen das Ding, dass ich Frauen sozusagen, dass ich so ein Ding habe, dass ich so eine Jagd mache auf Frauen, dass sie sich so in mich verknallen und wenn sie sich dann in mich verknallt haben oder ich sie dann so haben kann oder habe, dann will ich sie nicht mehr.
Oh, krass. Nee, finde ich eher eine Green Flag, dass er das transparent macht und irgendwie schon über sich weiß. Also
ja, und aber auch gleichzeitig war er auch so kurz angeboten und so ein bisschen kalt. Vielleicht ist der auch so ein bisschen, vielleicht ist er wirklich so ein bisschen kalt, weißt du?
Aber eigentlich ist es also das ist eigentlich so ein Thema. Was sind so Red Flags und Green Flags für dich bei ersten Dates? Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, du entscheidest dich jetzt, den zu treffen oder irgendwie so, und was sind so für so Kleinigkeiten oder so oder Momente, die irgendwie passieren, wo du denkst, ah ja, nice, ich glaube, das könnte was werden, oder wo du denkst, ah, nee, ich glaube, das lassen wir mal lieber.
Ja, ich glaube, das ist so der Punkt, wenn eine Person emotional für mich nicht erreichbar ist. Also wenn ich das Gefühl habe, dass eine Mauer zwischen mir und der Person, eine kleine Mauer, und da komme ich irgendwie nicht so richtig an die Person ran. Das ist für mich nämlich total wichtig. Und ich glaube, jeder ist ja unterschiedlich in dem, was er so braucht und sucht. Aber ich bin eine Person, die ständig Bestätigung braucht. Also ich brauche Bestätigung dafür, dass ständig, dass ich gut bin, dass ich da bin und so, und dass die Person mich jetzt haben will und dass sie mich jetzt will und so. Und das ist so meine Schwäche vielleicht auch so. Und da weiß ich, das triggert mich viel zu hart, mit einer Person zu sein, wo ich mich immer frage, hat jetzt überhaupt Bock darauf, hier zu sein? Das ist für mich jedes Mal eine Herausforderung dann. Und da würde ich, deswegen wäre das für mich jetzt eine Red Flag.
Ich weiß wenn gar nicht, jemand nicht so viele Gefühle zeigt sozusagen. Oder
wie? Ja, wenn man das Gefühl hat, der ist so ein bisschen zurückhaltend, auch so, der findet dich schon gut, aber du merkst jetzt nicht, der ist jetzt nicht so mega krass into you. Also der oder du weißt das halt nicht, ob es so ist, weil das ist wie so eine Mauer. Was sagst du dazu? Ist das bei dir irgendwie so ein
Ding? Naja, bei mir ist ja eher so, ich bin ja eigentlich so ein bisschen wie dein Typi da, glaube ich, dass ich ja eher so ein Ding habe von, ich will Leute gerne irgendwie den Hof machen oder Leute so rumkriegen oder so. Und deswegen mag ich das, glaube ich, sogar eher, wenn jemand mir wie so ein bisschen so eine Challenge quasi gibt und halt nicht so direkt von Anfang an so voll invested ist oder so. Deswegen wäre das jetzt auf jeden Fall nicht so eine Red Flag für mich. Aber ich verstehe das, was du meinst mit der Mauer. Also ich habe zum Beispiel auch, lerne gerade jemanden kennen, der so öfter so sagt, auch so, dass er so ein sehr großes Privatsphärebedürfnis hat, beziehungsweise so bei manchen Sachen einer Person erst so richtig vertrauen will, bevor er das erzählt oder so, oder sich da irgendwie so öffnet. Und das ist halt für mich so, also du kennst mich ja, ist das einfach so eine unverständliche Sache, wie man nicht sein gesamtes Privat- und intimstes Privatleben jeder Person auf die Nase binden kann. So. Also ich verstehe das einfach nicht, dieses Bedürfnis von, ich will dir erstmal vertrauen, bevor ich dir Sachen über mich erzähle. So. Und deswegen fällt mir das dann, glaube ich, auch schwer, wenn jemand das so hat, weil ich das halt nicht so gut nachfühlen kann. Und dann wird es für mich irgendwie so, ich glaube, ich bin so das Gegenteil, ich komme erstmal mit ganz viel Vertrauen. Und dann geht das Vertrauen eher weg, wenn ich das Gefühl habe, die Person, irgendwie Sachen sind vielleicht nicht ganz kohärent, die erzählt werden. Oder das will er jetzt nicht erzählen und ich weiß nicht, warum will er das nicht erzählen oder so. Und also ich glaube, das ist für mich irgendwie, genau, macht es so ein bisschen schwieriger. Wobei ich auch sagen muss, dass ich merke, ich bin irgendwie jetzt gerade in so einer Phase auch, wo ich irgendwie so viel Selbstvertrauen gesammelt habe, dass ich so offener bin für Red Flags. Also so im Sinne von, ich weiß irgendwie, man kann mir nicht mehr so viel anhaben. Also ich bin irgendwie, man kann mich nicht mehr so leicht in irgendwas rein manipulieren. Ich glaube, ich mache mich auch nicht mehr so schnell von romantischen Affären so wie so abhängig oder so, dass ich dann total herzgebrochen bin, wenn irgendwas nicht klappt oder so. Also ich merke einfach so, ich bin irgendwie so stabil in mir, dass ich also bei so, wenn so Red Flags auftauchen, quasi auch einfach erstmal ein bisschen abwarten kann und gucken kann, wie sich es entwickelt, weil es kann nicht so viel schief gehen oder so. Mm. Und ich finde es sogar eher so ein bisschen interessant, sozusagen, okay, ich guck mal, wie dieser Mensch tickt, wo ich erstmal denke, so ein paar Sachen stelle ich mir vor, könnte ich irgendwie nicht so mit in Beziehung sein mit so einem Menschen, aber ich kann ja erstmal gucken, was sich ergibt, so irgendwie.
Ja, okay. Also ich frage mich wirklich, inwiefern man, also es gibt ja so eine klassische Red Flag, das ist ja, wenn eine Person dich so lovebombt und dann wieder so zurückzieht, zurückrudert, dann wieder lovebomben und dann wieder zurückrudern. Mhm. Also dass es so passiert, dass man so wie so ein High-Gefühl hat, wie auf Droge. Und dann nimmt einem jemand das alles wieder weg und gibt einem so das Gefühl, es könnte jetzt alles vorbei sein, du wirst mich vielleicht nie wiedersehen. Mhm. Und dann braucht man es noch mehr und dann schaukelt man sich dabei so hoch. Das ist ja so der Anfang von jeder oder von vielen toxischen Beziehungen. Also davor kann man auf jeden Fall auch so warnen in dem Zusammenhang. Und da würde ich sagen, ich glaube, für mich wäre das trotzdem so, wenn ich merken würde, eine Person ist in irgendeiner Form manipulativ, unbewusst oder bewusst. Ich glaube, da würde ich mich von der Person auch zurückziehen. Ich glaube nicht, dass ich dann sagen würde, ja, ich bin jetzt so stabil und so, weiß so viel. Weil ich glaube nämlich nicht, dass ich, also ich glaube nämlich, dass ich trotzdem manipulierbar bin, immer noch.
Ja, ich glaube, ich bin also da immer so.
Ich spiele da nicht so gern mit dem Feuer.
Ja. Ich bin ja generell manchmal, dass ich das nicht so mag, wenn so dann so ein modernes neues Label und jetzt reden irgendwie alle über Lovebombing und toxische Beziehungen sowieso und so.
Ja.
Aber genau.
Also Red Flags.
Ja, genau. Also für mich ist es zum Beispiel so, ich stehe halt einfach sehr auf emotionale Intensität. Vielleicht habe ich da auch so einen leichten borderlinigen Charakterzug in mir oder so.
Oha. Okay. Hot Take.
Genau. Und also ich bin auch generell, aber das geht jetzt irgendwie so voll weit ab, aber gerade voll in so einem, auch in so einer Phase, wo ich irgendwie denke, uns wird die ganze Zeit vermittelt von so, wir, so dieses Happy Ever After, so wie man sollte irgendwie eine Person finden und dann hat man den Rest des Lebens so eine stabile, geht's so geradeaus irgendwie so. Und auch das Leben, man findet einmal seinen Beruf und dann geht's einfach immer so weiter.
Also das
so.
Wird
und
uns nicht nur jetzt gerade vermittelt, sondern das wird uns eigentlich schon vermittelt, seit wir 3 Jahre alt sind und Märchenbücher lesen.
Ja genau, das wird uns schon immer vermittelt und ich habe jetzt gerade so eine Phase, wo ich denke, ich glaube, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Lebenskonzept oder mein Lebensmodell, sondern ich bin irgendwie eine sehr, sehr zyklische Person. Im Sinne von, es gibt bei mir immer so, es ändert sich die ganze Zeit und es gibt immer so Zyklen irgendwie. Und ich glaube, das gilt für mich eben auch so ein bisschen in Beziehungen, dass für mich halt nicht eine Beziehung irgendwie möglichst stabil ist, sondern ich merke einfach, die dreht sich immer wie so ein bisschen im Kreis von so, von der Intensität her oder was auch immer. Und ich glaube, deswegen bin ich persönlich zum Beispiel so, wenn jemand mich so lovebombt und so oder was darunter so beschrieben wird, wäre das jetzt für mich nicht so eine Red Flag, weil ich weiß, dass ich das auch total genieße, weil ich das irgendwie spannend finde, wenn es dann so ein bisschen Drama gibt und dann wieder das und so. Und wenn ich jetzt wirklich merke, so ich leide darunter irgendwann, dann würde ich mich halt dann irgendwann aus der Beziehung trennen oder, ja genau, aber
Ja. Aber das ist so krass, wenn du das jetzt so, ich check das so, weil ich kenne dich ja so gut und ich denke, ja, natürlich ist es bei dir so, ja. Bei dir, Lenia, natürlich ist es bei Lenia so. Und gleichzeitig bei mir zum Beispiel, ich strebe so die größte Stabilität an, die man irgendwie kriegen kann in einer offenen Beziehung mit einem Sexarbeits-Background und so weiter. Also ich suche gerade eben einen Lover, der stabil ist und der mir immer das Gleiche bietet. Der kommt, der am besten Fall immer das Gleiche macht. Der hier am besten Fall einfach hier reinkommt, mich immer so, immer die gleichen Sachen mitnehmen. Weißt du, ich brauche so die größte Stabilität da, Bitch, weil ich merke, das ist das, was mich dann stabilisiert in meinem sehr, sehr, sehr verrückten Leben. Mhm. Und weil ich denke, wenn jetzt das verrückt wäre, dann würde ich, dann kann mein Leben, dann würde alles schief gehen bei mir. Ja. Dann würde ich komplett, dann wäre alles außer Kontrolle.
Aber das macht halt so, das macht halt so Sinn, weil es, genau, bei mir ist es ja eben genau andersrum. Ich habe halt mein Leben die ganze Zeit so krass unter Kontrolle, dass es ja irgendwie so teilweise autistische Züge hat. Und für mich ist, glaube ich, so verliebt sein ist halt die eine Sache, die mich da rauskriegt aus diesem ständig alles unter Kontrolle haben. Weil das ist so der Moment, wo meine Hormone...
Ja, und genau. Ich habe mein Leben gar nicht unter Kontrolle. Und deswegen brauche ich eine Beziehung, die mich so super wieder auf Track bringt.
Ja.
Oh mein Gott. Aber achten wir darauf beim ersten Date. Also ich glaube, dass ich schon sehr darauf achte beim ersten Date. Ist es eine Person, die lesbar ist für mich? Deswegen meine ich,
lesbar ist für mich auch voll wichtig.
Lesbar, stabil. Also ist es eine Person, die stabil ist und nicht sagen, ich mache in einem Monat vielleicht falschen ein Jahr nach Australien, sondern es soll eine Person sein, die jetzt auch die ganze Zeit da ist und die jetzt nicht irgendwie ein Jahr wegfährt oder sonst irgendwelche Sachen macht. Und deswegen achte ich dann auf diese ganzen Stabilitätsmerkmale, glaube ich, intuitiv.
Ja. Ja, spannend. Also ich habe eine Sache, die ich wirklich sagen würde als so Red Flag, Green Flag, auf die ich extrem achte. Wie redet die Person über Ex-PartnerInnen? Das finde ich ist einfach der Hauptpunkt. Also, weil das ist wirklich eine grundlegende Regel. Alle, die das noch nicht gecheckt haben, so wie die Person die Ex-Partnerin behandelt, behandelt die Person auch dich. Punkt. Das wird einfach hundertprozentig so sein. Und ich glaube, ganz viele gehen halt noch mit diesem Bild, und das hatte ich nämlich auch richtig lange bei so Ex-Partnern von mir, dass ich dachte, naja, aber ich bin ja auch was ganz Besonderes, in mich ist der auch viel mehr verliebt als in die und ich gebe dem ja auch ganz viel, mir kann der ja vertrauen, deswegen wird er mich auch nicht anlügen. Nein, also du, so mach dich einfach drauf gefasst, also wenn er gerade seine Partnerin mit dir betrügt, wird er dich auch irgendwann betrügen und so.
Das ist einfach und wenn du dann damit klarkommst, dann ist es so eine Sache. Aber wenn du dir eine monogame Beziehung mit diesem Menschen vorstellst, dann kannst du davon ausgehen, dass es so ist. Ja, das stimmt.
Und das ist auch meine Erfahrung. Also zum Beispiel bei mir ist ja so, was mir extrem wichtig ist in Beziehungen, ist nicht so, dass die für immer halten, aber dass man für immer in so einer Art von wohlwollendem Kontakt ist. Also so die einzige Beziehung, über die ich noch nicht hinweg bin, ist so eine, wo er den Kontakt dann so komplett abgebrochen hat und wir seit 4 Jahren halt einfach gar keinen Kontakt haben und er so mich überall blockiert hat und so, um irgendwie damit klarzukommen. Und damit komm ich halt gar nicht klar. Deswegen ist mir halt immer richtig wichtig, dass man auch nach einer Trennung noch so eine Art freundschaftliche Ebene irgendwie behält. Auch wenn es vielleicht 1-2 Jahre dauert, bis man da wieder hinkommt, weil erstmal noch irgendwie Schmerz da ist und so. Und deswegen zum Beispiel ist mir immer richtig wichtig, dass wenn ich jemanden kennenlerne, dass der mit seinen Ex-Partnerinnen noch irgendwie auf gutem Fuß ist und möglichst, also die krasseste Green Flag für mich ist, wenn er mit seiner Ex-Partnerin noch eng befreundet ist. Dann bin ich all in, so.
Ja, ist bei mir auch so. Und ich sehe das auch so, dass man nach der Trennung, wenn man dann diesen Kontaktabbruch hat, das habe ich jetzt auch leider schon mal erlebt, dass man das einfach nicht so gut verarbeiten kann. Oder ich kann es jedenfalls nicht so gut verarbeiten. Ich denke, ich frage mich auch immer, wie es für die andere Person ist, die den Kontakt abgebrochen hat. Weil ich mir dann so denke, Mensch, kannst du das verarbeiten? Oder willst du das nicht verarbeiten und verdrängst es nur oder so? Ich weiß es nicht. Es ist halt für die so ein Umgang damit. Aber ich finde es irgendwie auch ziemlich unerträglich.
Ich glaube, irgendwie wahrscheinlich braucht man, also ich glaube, es ist irgendwie witzig, eigentlich wollten wir über erste Dates reden, aber irgendwie sind wir noch nicht zu dem Thema gekommen. Jetzt sind wir gerade bei Trennung, aber okay.
Das ist schneller Jump.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das Beste ist, glaube ich, schon ein Kontaktabbruch, weil ich glaube, wenn man so nach der Trennung direkt so in Kontakt bleibt, man muss sich ja irgendwie erstmal loslösen und vielleicht muss man echt so ein Jahr oder so oder ein halbes Jahr so gar keinen Kontakt haben und dann aber wieder anfangen, sich zu treffen und dann vielleicht auch nochmal so die Trennung so ein bisschen aufarbeiten zusammen und nochmal so darüber reden, warum ist es so passiert und wie geht's uns damit und so.
Aber bei meinem jetzigen zum Beispiel Partner, was auch so eine richtige Green Flag ist, war das sogar so, dass die, von der er sich, sie hat sich von ihm getrennt, die war sogar nach der Trennung so für ihn da und hat ihm so geholfen, die Trennung zu verarbeiten. Ja. und hat ihn so getroffen und ist mit ihm so spazieren gegangen und hat mit ihm über alles geredet und ist mit ihm so aufgearbeitet und so. Und da dachte ich mir auch so, wie krass bist du eigentlich? Was für eine coole Aktion auch, dass du dann noch so für die Person da bist und so. Also es ist auf jeden Fall, okay, darauf achten wir beim ersten Date. Wir achten darauf, wie ist das Verhältnis zur Ex-Partnerin?
Ja.
Ja, und was ich beim ersten Date noch mich manchmal frage, ist, das ist jetzt wirklich eine Frage, wer zahlt eigentlich das, den Kaffee oder was man da trinkt? Weil beim Escort bin ich das ja so gewöhnt, dass natürlich der Kunde zahlt. Mhm. Aber bei so einem ersten Date ist das ja super komisch. Und da habe ich irgendwie sehr, sehr, wie sagt man, tapsige Umgangsformen, wo ich nicht so richtig weiß, wie soll ich damit umgehen, und mache dann manchmal sowas wie, ach, ich zahle das jetzt, du kannst das nächste Mal ja bezahlen oder so.
Das ist echt so witzig, dass wir uns über solche Sachen noch Gedanken machen, ne? Irgendwie, also.
Ja, ist das witzig, dass man sich darüber Gedanken
macht? Ich finde
das
irgendwie witzig, weil es ist irgendwie so eine Kleinigkeit, die sich aber, über die sich irgendwie ständig dann Leute unterhalten oder die immer so eine Frage ist, bei, wenn man über erste Dates redet. Obwohl das ja eigentlich so eine Vollkleinigkeit ist irgendwie.
Ja, ich glaube, es gibt halt, wenn es keine richtig klare Etikette dazu gibt, zum Beispiel
nicht mehr gibt vor allem, ne? Weil früher war die Etikette halt, der Mann zahlt, genau.
Ja. Früher hat der Mann die Tür aufgehalten, das war klar, oder hat eben bezahlt und so. Jetzt ist es so ein bisschen, kann es auch irgendwie sein, dass manche Frauen sich davon auch so total offended fühlen, wenn der Mann dann so zahlt, dass sie dann denken, ich bin noch nicht hier dein Püppchen, dass du jetzt für die du jetzt bezahlst oder sowas.
Ja. Oh, und ich glaube, das Fieseste ist, dass es da auch halt so eine Sache gibt von, wir sind im Kopf schon weiter, aber im Herz vielleicht noch nicht so. Also, dass manche Menschen halt so sagen, ja, ich will, also ich bin jetzt irgendwie emanzipiert und feministisch und will nicht mehr, dass irgendwie klar ist, dass er bezahlt. Aber ich finde es dann trotzdem ein bisschen unsexy, wenn er es nicht macht, so. Also unbewusst, ne? Und dass man dann auch so gemischte Signale, und das dann auch für beide total schwer ist von so, was machen wir jetzt? Weil auf der einen Seite denken wir wollen das, aber irgendwie sind wir auch so ein bisschen trotzdem noch in diesem alten Denken drin oder so. Und also ich verstehe auf jeden Fall, dass es ein Thema ist. Aber wie handelst du es dann? Also du übernimmst es dann irgendwie eher?
Ja, oder? Entweder, wenn es so richtig unangenehm ist, dann mache ich das, weil ich dann einfach denke, ja, dann habe ich die unangenehme Situation nicht. Dann oder ich gucke so ein bisschen aus dem Gespräch vorher, weiß man ja, ob das eine Person ist, die jetzt wahnsinnig viel verdient oder eine Person ist, die wahnsinnig wenig verdient. Und dann überlege ich mir so ein bisschen im Kopf, wer verdient denn eigentlich mehr von uns beiden? Und wenn ich dann zum Schluss komme, dass ich mehr verdiene, dann bezahle ich. Mhm. Und wenn ich zum Schluss komme, dass er mehr verdient, dann warte ich kurz so ab, ob er Anstalten macht zu bezahlen. Mhm. Oder ich zögere erst da so ein bisschen und gucke, ob er irgendwie sagt, nee, ich zahle das oder so. Mhm. Aber was ich eben nicht mache, ist so dieses, lass uns die Rechnung splitten. Das finde ich irgendwie komisch. Also ich finde, wenn, dann zahlt einer, und dann ist eigentlich das, was ich dann immer sage, ist, du zahlst dann einfach das nächste Mal.
Mhm. Aber also hast du wirklich so erste Dates, wenn man in ein Restaurant geht oder so, wo man dann so richtig eine Rechnung bekommt?
Ja. Also ich hatte so schon so ein paar, so im Café oder so, oder man. Oder ja doch, ich war zum Beispiel mit meinem Lover, war ich das erste Mal auch in einem Restaurant.
Irgendwie finde ich das richtig cringe, ich weiß aber gar nicht wieso.
Da habe ich auch bezahlt, weil ich dann so dachte, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Es war auch cringe, es war auch echt eine komische Situation, als ich mit meinem Lover das erste Mal so ein Date hatte.
Ja.
Weil ich dachte da auch erstmal so, ist das irgendwie, passt das jetzt hier irgendwie überhaupt mit uns? Weil es war so ein bisschen sehr, es war so dieses typisch unangenehme. Alle beide waren so ein bisschen leicht, so wie so verklemmt irgendwie.
Ja,
im Rücken.
Aber auch in einem Restaurant, man muss sich irgendwie ja so ein bisschen dann so benehmen, und dann sitzt man da und das ist irgendwie so altmodisch in so einem Restaurant. So, irgendwie wäre mir das so richtig peinlich, ich weiß aber, also.
Ja, und das war so ein asiatisches Restaurant auch. Es war so ein bisschen, und das, aber das Gute war, also das ist vielleicht auch ein Tipp fürs erste Date, falls man so Second Base direkt gehen will. Er hatte so erzählt, dass er richtig guten Wein mitgenommen hat von irgendwo, so einem Weingut, oder ich weiß gar nicht mehr, wo gekauft hat. Er hat dann irgendwie so erzählt, ja, ich habe eigentlich auch einen Wein für uns gekauft, weil ich dachte, vielleicht koche ich für uns oder sowas. Es ging so darum, kocht er für uns oder gehen wir essen? Und dann hat er gesagt, er hat den Wein und so da. Und dann habe ich halt das aufgegriffen und gesagt, ah ja, du kannst mir ja dann noch den Wein zeigen. Also weißt du, den kannst
mich
du mir
nach
dann
Hause nehmen quasi.
Ja, damit ich diesen Wein probieren kann.
Genau.
den er gekauft hat. Und das finde ich irgendwie richtig gut, wenn man so eine Ausrede hat,
ja, okay,
die irgendwie dazu führt, dass eine Person die Möglichkeit hat zu sagen, ich komme zu dir nach Hause.
Stimmt. Das ist richtig gut. Das heißt, es ist so ein voll der gute Tipp, dass man eine Vorlage liefert, aber die nicht schon eine Einladung ist. Also so wie, man müsste im Gespräch irgendwas erzählen von, ah ja, ich war ja letztens da und da und habe da voll den guten Wein
genommen. Ich habe zu Hause ein paar Katzenbabys.
Ja, aber stimmt, das ist echt voll. Was könnte ich? Ich könnte immer sagen, ich habe ein Bild von Luisa, der Künstlerin, zu Hause. Könnte ich zwischendrin mal droppen und dann vielleicht finde ich einen Kunstsammler oder so. Übrigens, Tipp, da fällt mir gerade ein, du hast, glaube ich, vergessen, Rubrikenwecker zu stellen, oder?
Oh nein, oh Gott,
Soll ich einen machen? Ich habe nämlich einen Sextipp.
Ja, sollen wir das jetzt gleich machen?
Dann machen wir es jetzt gleich,
Nee. Okay, dann kommt jetzt der Jingle für die
Rubrik.
Ich habe
sogar den Jingle, guck mal, ich habe den sogar hier.
Diese ganzen Sextipps, das hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen.
Perfekt.
Genau, ich habe nämlich letztens in einem Escort-Date, aber ich bin gerade generell, also irgendwie bin ich ja gerade in so einer, Freud würde sagen, ich bin zurück in meiner analen Phase. Nee, überhaupt nicht, aber ich habe ich hatte eigentlich immer so ein Ding, dass ich das nicht geil fand, aber gerade finde ich es irgendwie geil, Männer anal zu fingern. Und genau, ich habe so einen kleinen praktischen Sextipp. Und zwar hatte ich letztens ein Escort-Date und ich habe wieder festgestellt, bei dem war das auf jeden Fall so krass, hatte ich das noch nie, weil der Magic-Punkt war dieses Perineum, also der Punkt zwischen Hoden und Arschloch quasi. Genau, da ist
Moment, das Perineum ist doch dieses kleine Bändchen, nee, das Frenulum. An die Eichel.
Ach so. Das verwechsel ich aber auch immer, weil das beides so süße Wörter sind. Aber nein.
Frenulum ist das Band an der Eichel Perineum
ist quasi der Damm, nennt man das Damm? Also dieser
Damm.
Zwischen Arschloch und Hoden quasi. Da ist ja so Haut und es ist so ein bisschen härter da meistens. So. Also so.
Ich glaube, so da geht so eine Verlängerung vom Schwanz, denke ich, so ein bisschen immer.
Ja, ist ja auch so. Der Schwellkörper geht da, glaube ich, eigentlich so rein. Naja, und das ist auf jeden Fall, bei einigen Männern ist das so ein Sweet Spot, aber bei dem war das so richtig der Magic Spot. Also es war echt so, es war einfach richtig Magic. Und ich habe gemerkt, dass eine richtig gute Sache, die man machen kann, ist, wenn man jemanden anal fingert, dass man quasi den Zeigefinger reinsteckt und dann guckt der Daumen ja quasi so oben raus. Ne? Also genau, ich mache quasi wie so ein L mit meinen Hand.
Aber es ist ganz schön tief dann drin.
Das ist aber auch ganz wichtig. Dann haben wir gleich zwei Sextipps. Das habe ich in meiner Tantra-Massage-Ausbildung gelernt, dass wenn man jemanden anal fingert, dann muss man relativ schnell tatsächlich den Finger ganz tief reinstecken, weil alles andere fühlt sich ganz komisch an. Weil du hast ja zwei Schließmuskeln.
Dann habe ich es bisher immer falsch gemacht.
Ja, also ich natürlich, also jetzt nicht so zack rein damit, sondern schon mit Gefühl.
Nee, ich habe immer nur den halben Finger reingesteckt,
ganz, ganz schlimmer Fehler. Zumindest vielleicht gibt es jetzt auch Leute, die sagen, nein, ich finde das wohl angenehm, aber du hast ja zwei Schließmuskel und wenn du quasi nur den einen Schließmuskel quasi dadurch so öffnest, dann fühlt sich halt die ganze Zeit so an, als wäre der halt gerade akut auf dem Klo, so. Weil sozusagen die Kackwurst schon da ganz unten hängt.
Aber das hat den Leuten, bei denen ich es gemacht habe, auch nicht so extrem gefallen. Also ich bin auch nicht berühmt für meine Prostata-Massagen, würde
also
ich jetzt
genau,
mal sagen.
Das Wichtigste ist quasi, dass man, wenn man einmal drin ist, dann sozusagen so schnell wie möglich sozusagen auch an den zweiten Schließmuskel rankommt, also den Finger
voll der
ganz
gute
reinsteckt.
Tipp. Lenia, sag mal, warum hast du mir das nicht früher gesagt?
Ich dachte irgendwie, das ist offensichtlich, aber...
Nee, offensichtlich ist es nicht klar.
Ja, stimmt.
Verdammt. Okay, also du musst den ganzen Finger reinstecken.
Ganzen Finger reinstecken. Genau, bis zum Anschlag. Das heißt natürlich auch Gleitgel auf den ganzen Finger machen, damit da nicht am Ende das dann irgendwie trocken ist oder so. Naja, und dann, wenn der ganze Finger drin ist, dann hat man sozusagen den Daumen.
Machst du das ohne Handschuh dann? Also so eine private Frage. Also machst du das ohne Handschuh?
Nee, immer mit Handschuhen. Ich habe so schwarze Latex-Handschuhe.
Okay.
Oder es ist, glaube ich, gar nicht Latex, ne? Aber diese von DM einfach, diese schwarzen Handschuhe.
Mhm.
Genau, ich habe auch mal eine Zeit lang mit so Fingerlingen das gemacht. Also das ist wie so ein kleines Kondom nur für den Finger. Aber ich finde, man ist halt mit Handschuhen flexibler, weil dann kann man halt die ganze Hand und jeden Finger benutzen.
Ja, ich finde Handschuhe auch besser.
Ja.
Mhm.
Und den kann man auch da leichter so abziehen, wenn man den Finger raussteckt, dass man den einfach so festhält am Handgelenk und dann so abzieht. Und dann ist es direkt umgestülpt und so. Also auf jeden Fall, wenn ich sozusagen so ein L mit meinem Finger mache und dann Zeigefinger rein und dann guckt der Daumen so oben raus und dann kann man halt perfekt mit dem Daumen, ist man dann sozusagen genau an diesem Punkt, also an diesem Perineum und macht dann so wie so vibrierende Bewegung, also quasi so hin und her mit dem, also ein bisschen Druck, also richtig raufdrückt mit dem Daumen und dann einfach so hin und her quasi. Und das war ultra geil. Und dann halt kann man noch mit dem Schwanz irgendwas machen, mit der anderen Hand. Ach genau, und da kommt dann auch noch der Sextipp, sich vorher zu überlegen, ob man Handjob lieber mit rechts oder mit links gibt. Weil ich habe nämlich gedacht, ich bin smart und mach die rechte Hand in den Arsch, damit ich die gut kontrollieren kann. Und habe dann aber vergessen, dass ich da mit der linken den Handjob geben muss. Und das war keine gute Idee, weil ich bin mit der linken Hand sehr ungeschickt.
Ja, ich auch. Aber ich bin mit der linken Hand auch beim Po ungeschickt.
Ja, aber also, da reicht es ja eigentlich, wenn du den Finger drin lässt und dann der halt einfach da so drin ist. So.
Aber ich habe mal gehört, dass viele Leute, also dass einige Leute es nicht mögen, gleichzeitig am Penis stimuliert zu werden und was im Arsch zu haben. Oder ist das von jeder Person zu Person echt unterschiedlich, krass, oder?
Ich höre eigentlich immer genau das Gegenteil. Und ich habe mir das immer so vorgestellt wie bei mir, dass ich ja auch, dass quasi Klitoris alleine oder Vagina alleine ist jeweils nicht so ultra krass, aber beides zusammen ist so übelst Feuerwerk. Und so habe ich es mir auch immer mit Penis und Arschloch vorgestellt. Könnte man jetzt auch mal in der Umfrage fragen, aber...
Okay, also ja, ich muss sagen, ich bin wirklich da, meine Hausaufgaben, was das Thema Arschloch angeht, habe ich nicht gemacht, weil ich da irgendwie einfach wirklich so... immer noch, obwohl ich so lange schon Sexarbeit mache und schon so krasse Sachen auch erlebt habe, was es betrifft, trotzdem noch so immer so ein bisschen leichte Zurückhaltung.
Nee, ist ja auch voll gut, dass du dem dann, ich glaube, das Arschloch ist halt so ähnlich wie Oliven. Man findet die immer eklig und denkt immer, ich werde sie niemals lecker finden. Und irgendwann kommt so ein Punkt, wo man auf einmal Oliven lecker findet.
Ich fand Oliven eigentlich schon ziemlich lange lecker.
Als Kind hast du Oliven gegessen?
Weiß ich nicht. Ich glaube ja, weil meine Oma hat ja in Spanien gelebt.
Ah ja, okay. Na gut, dann ist es bei dir vielleicht nicht so wie Oliven.
Und deswegen war ich immer bei meiner Oma und habe da immer Oliven gegessen. Aber ich vielleicht Rosenkohl.
Ja. Okay, gut.
Hätten okay, wir dann gehen wir wieder zurück zum ersten Date.
Was macht man denn noch so bei ersten Dates, außer die Person in den Arsch zu ficken? also noch so eine Frage zu dem, wer zahlt, ist ja, wann darf
wie machst du es denn jetzt? Du hast mir jetzt diese ganzen Informationen entlockt.
Ja.
Aber was ist mit dir?
Also ich würde halt niemals bei dem ersten in ein Restaurant gehen, weil mir das irgendwie peinlich ist. Ich glaube, weil das so irgendwie so ernst ist oder so. Und bei mir ist halt erstes Date, ehrlich gesagt, meistens, man trifft sich irgendwie in einem Park und setzt sich da einfach hin und holt sich vielleicht eine Mate oder so. Oder
in einem
Café.
Aber wer zahlt dann die Mate? Weil das ist ja noch weirder. Wenn dann jeder sein eigenes Ding bezahlt.
Nee, finde ich nämlich nicht, weil dann steht man ja einfach bei dem Späti an der Kasse und man steht eh so hintereinander und dann bezahlt man eh so getrennt, entweder einfach. Und es ist aber irgendwie normal, weil man gar nicht so eine Rechnung bekommt zusammen und so. Oder man übernimmt es halt einfach und dann sind es halt so, es ist halt ein 2-Euro-Betrag und dann ist es irgendwie klar, es bezahlt jetzt einfach gerade der, der halt an der Kasse steht.
Es geht ja auch gar nicht so richtig um den Betrag, sondern mehr so um die Geste dabei. Ne?
Also meistens biete ich an zu bezahlen, weil es halt eh meistens so kleine Beträge sind und ich dann irgendwie, ich glaube, ich mag das dann irgendwie ganz gern so, das so gefühlt haben, so, oh ja, nö, ich mach schon. Also irgendwie bin ich, glaube ich, dann gern so...
Damit du ihm nichts schuldig bist oder so?
Es klingt jetzt so gönnerisch, so ich gönne dir jetzt die 2-Euro-Mate. Nee, aber irgendwie mag ich das so, dann jemand... Also ja, irgendwie mache ich das ganz gerne.
Aber es ist dann, wenn er jetzt zahlen würde, wäre es vielleicht auch so, dass du dich irgendwie mehr verpflichtet fühlen würdest, dass das Date für ihn irgendwie einen Ausgang hat, einen positiven oder so? Auch selbst, wenn es nur 2 Euro sind?
Nee, nicht bei einer Mate. Aber in einem Restaurant hätte ich das schon eher, ja.
Okay. Ja. Okay.
Also genau, ich wollte ja eigentlich gerade quasi da zur nächsten typischen Frage ist so, wann darf man sich küssen und wann darf man Sex haben? Da gibt es ja auch Leute, die da so ganz konkrete Regeln haben.
Hey, das ist die falsche Frage für uns, würde ich sagen. Also ich habe eigentlich immer beim ersten Date schon Sex mit der Person, wenn es gut passt.
Krass. Und was ist
und
mit Küssen?
So?
Aber jetzt nicht so, also
ja,
innerhalb
küssen natürlich
wie viele Minuten. Dann. Aber okay, also bei dir ist die Frage nicht, welches Date, sondern wie viele Minuten.
Minute 5. Nee, also ich finde irgendwie oft dieser Moment vor dem ersten Kuss ist übelst weird. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber bei so einem ersten Date, da ist es richtig komisch. Man kennt sich noch nicht so lange, man sitzt dann irgendwie, ich versuche dann schon so eine, das ist dann wieder mein Ding, ne? Ich kreiere dann ein Setup, in dem ich dann vielleicht besser die Möglichkeit habe, so diese Initiative für den ersten Kuss zu machen. Da fühle ich mich dann auch schon wieder für verantwortlich, dass dieses Setup so passt, dass man halt nebeneinander sitzt und nicht gegenüber oder dass man irgendwo ist, wo man nah ist und nicht So.
Das sind halt diese ganzen Mikrosachen, die beim Escort-Date mitlaufen, die uns so professionell machen, dass wir diese ganzen Sachen auf dem Schirm haben. So, was Leute gar nicht checken, wie viel wir eigentlich auf dem Schirm haben, ne? So.
Ja.
Aber ja, dass du quasi am Anfang des Dates
aus, denkst, dass man sich manchmal zufällig berührt oder dass ich, oh, ich bin an ihn rangestoßen mit meiner Schulter, weil ich so nah neben ihm sitze.
Ja.
Oder mein Oberschenkel drückt ganz leicht nah an seinen. Das sind so Kleinigkeiten, die man so, die mache ich als Escort bewusst und das komponiere ich so richtig kunstvoll so vor mich hin. Aber bei einem ersten Date denke ich dann so einerseits so Handbremse, so auf keinen Fall Escort sein, nicht jetzt hier irgendwas extra komponieren und gleichzeitig, ich will den ja auch küssen, dann muss ich ja irgendwie auch dem, da muss ich ja diese Schritte auch irgendwie machen, dann mache ich sie halt auch bewusst, dann das ist so ein bisschen schwierig. Mir würde es da auf jeden Fall helfen von meinem Gegenüber, wenn der halt dann auch zum Beispiel darauf achtet, dass man so die Möglichkeit immer aufmacht, also dass man immer so einen Fluchtweg aufhält. Und gleichzeitig so einen Weg aufmacht, so nah zu sein. Also das zum Beispiel, dass man sich irgendwie so nah hinsetzt, dass die Person einmal noch wegrücken kann, weil daneben noch Platz ist. Oder näher ranrücken kann. Weil wenn sich jemand, sagen wir mal, man sitzt auf so einer Bank und da ist die Wand an meiner rechten Schulter oder so. Und er setzt sich links von mir und rückt dann nah an mich ran. Was soll ich dann machen? Dann kann ich nicht mehr wegrücken, weil dann sitze ich ganz eng an die Wand gepresst. Also dass man sowas halt im Blick haben sollte. Und gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel eben keine Wand neben mir habe, dann könnte er sich da hinsetzen und hätte ich die Möglichkeit wegzurutschen. Dann sieht er auch, okay, sie hat mir jetzt gerade das Signal gegeben, dass sie gerade auch gar nicht so eng sein will. Oder, sie bleibt da sitzen. Das heißt, sie genießt die Nähe zu mir oder sie rutscht sogar noch näher ran. Und dann kann man sich so langsam aufbauen mit dem Kuss.
Ja.
Also ich habe das dann aber auch schon so ein, zwei Mal gemacht, so dass ich gefragt habe, so wollen wir uns küssen?
Ja.
Aber, I don't know, es ist jetzt mal real, dass ich glaube,
das ist keine Best Practice. Das ist halt nur maximal unromantisch, wenn man halt so wie ich auch so Romantik steht.
Ja, aber wie machst du das denn mit dem?
Aber warte, mich interessiert noch, warum, also hast du auch das Gefühl so, wie du setzt dir das jetzt in den Kopf, dass man Sex haben muss, deswegen macht man es jetzt auch? Oder ist es so, du willst schon mal abchecken beim ersten Date, ob der Sex gut ist, weil sonst ist es Zeitverschwendung? Oder warum... Oder einfach, weil du Bock drauf hast? Also warum hast du beim ersten Date quasi eigentlich immer Sex?
Also nicht immer. Wenn die Person mir nicht so gefällt, dann nicht. Weil ich dann denke, so why not? Also wenn ich die Person hot finde. Also ich bin auch so ein Mensch von Instant Gratification. Also wenn ich irgendwas haben will, dann will ich das sofort haben. Also dann sagen wir mal, keine Ahnung, ich will irgendwas, dann laufe ich jetzt in den Laden, in den Baumarkt oder keine Ahnung, wo ich das halt kaufen kann und dann kaufe ich das. Ich warte dann nicht noch so einen Monat und denke drüber nach.
Süß, dass dir zuerst Baumarkt einfällt. So, was ist was ich jetzt gerade haben wollen würde? Naja, bestimmt irgendwas aus dem Baumarkt.
Ich weiß nicht, irgendein Regal oder irgendwas. Ich wollte irgendein Regal haben oder irgendwas. Und dann habe ich dann gesagt, so, ich will das haben. Und dann habe ich das auch sofort gekauft. Und dann hat die Person, mit der ich unterwegs war, gesagt, so, es ist bei dir echt immer so witzig mit deinem Wunsch nach Instant Gratification, dass du es dann natürlich auch sofort anbringst und sofort haben willst und so. Also das ist, glaube ich, so bei mir. Ja. Und ich denke mir dann gleichzeitig so, ich glaube, ganz viele Personen sind eigentlich so wie ich. Ich glaube, nur ganz viele Personen trauen sich nicht so zu sein, weil sie Angst haben, weil sie dann denken, oh, ich werde jetzt verurteilt. Und bei mir ist ja eh schon alles egal. Ich bin eh schon eine Nutte. So. Ich kann das halt eh schon machen. Ich bin eh schon verdorben bis von Kopf bis Fuß. Und dann kann ich ja auch machen, was ich will. Und was ich dann will, das ist meistens, dass ich dann wirklich mit der Person Sex habe. Das ist dann so ein Wunsch, der dann bei mir entsteht. Aber auch nur aus dem Wunsch raus. Und wenn ich den Wunsch nicht hätte, würde ich es auch nicht machen.
Ah ja, okay. Ja, ich glaube, bei mir ist nämlich schon manchmal so, dass ich auch so dieses so for the plot dann irgendwie Sex habe. Manchmal auch früher, als ich es eigentlich, glaube ich, wollen würde, weil ich irgendwie denke, jetzt wäre es irgendwie so dran oder so. Also so wie ja letztes Mal haben wir ja schon rumgeknutscht, dann ist jetzt dieses Mal irgendwie Sex dran.
Ach,
oder
so echt?
Aber also nicht so ganz bewusst, aber irgendwie, also schon so, dass ich dann auch so Lust drauf habe, aber ich habe das halt irgendwann mal gemerkt, wo ich sagen würde, ich hatte zu früh Sex, dass es dann halt sich wieder so ein bisschen mehr wie Escort angefühlt hat. Also weil ich halt einfach noch nicht, also ich dachte, es war dann guter Sex, also oder so wie Masturbation so. Ich finde, so fühlt sich auch manchmal Escort so ein bisschen für mich an. Ist dann trotzdem geil, ich habe Orgasmen, guter Sex und so. Aber es ist halt noch nicht so, dass ich schon so richtig doll Verlangen für diese Person habe, weil das baut sich halt bei mir eher so länger auf. Und dann dann habe ich mich nicht so extrem verbunden gefühlt beim Sex. Und ja, da merke ich halt irgendwie schon so, dass ich manchmal eher glaube ich, zu schnell dann so das gemacht habe. Auch aus dem Ding, dass ich dachte, ich will jetzt mal Sex haben, um zu gucken, ob es überhaupt beim Sex vibet, weil wenn nicht, dann muss man sich jetzt auch nicht 5 Wochen weiter treffen, um dann zu merken, oh nee, wir haben schlechten Sex, ist nicht so.
Ah, okay.
Aber also ich glaube,
du brauchst ja auch einfach so diesen Spannungsaufbau, ne? Genau. Eigentlich bei dir. Du brauchst ja auch dieses leichte Tease and Denial Game, ja. So ein bisschen so, kann ich die Person rumkriegen oder klappt es vielleicht doch nicht? Oh, haben wir heute vielleicht Sex oder doch nicht? Also so eine gewisse Unsicherheit, oder?
Also bei mir würde man so tatsächlich perfekterweise eher so sich vielleicht so 5-mal oder so schon treffen oder sich so ein bisschen länger kennen und dann irgendwie so das erste Mal was miteinander haben. Und dann ist aber die Gefahr, dass man in die Friendzone abrutscht. Das, da muss man halt auch, also es muss halt trotzdem die ganze Zeit wie so eine Spannung da sein.
Es muss immer flirty sein.
Genau.
Aber wie hältst du das aufrecht? Also machst du dann schon, dass ihr euch relativ früh küsst oder so Körperkontakt? Man kann sich auch so berühren und so ein bisschen flirten immer so.
Ja.
So ein bisschen tease and denial. Also ich stelle es mir auch so ein bisschen vor, man könnte ja auch so rummachen und dann aber so abbrechen.
Ja. Also tatsächlich ist das halt einfach mein größtes Laster wahrscheinlich, dass deswegen sind halt immer so verbotene Situationen ganz gut. Also zum Beispiel ist er gerade in einer monogamen Beziehung oder ich gerade in einer monogamen Beziehung oder so. weil dann kann man halt so doll flirten, wie man will, ohne dass es dann direkt zum nächsten Schritt führt, weil man eigentlich die ganze Zeit noch so auf der Bremse ist und so, nein, wir dürfen uns nicht küssen oder so. Und das Problem bei, wenn es halt alles so erlaubt ist sozusagen, dann ist es so, wenn man dann flirtet, dann führt es halt auch oft dazu, dass man dann direkt küsst. Weil, warum auch nicht so?
Ich muss gerade an so eine Situation denken. Ich habe irgendwann mal How I Met Your Mother geguckt und da gab es so eine Situation, wo hast du es gesehen?
Nee,
so,
Gott sei Dank.
So eine, die heißt Robin, die hat so gesagt, boah, ich treffe so einen richtig heißen Typen und ich will auf keinen Fall beim ersten Date mit dem schlafen, weil sonst denkt er irgendwie, ich bin eine Stampe oder keine Ahnung, wie das war. Und dann hat sie halt gesagt, weil sie dieses geile Date hat mit dem, rasiert sie sich extra nicht die Beine, damit sie auf keinen Fall mit ihm im Bett landet.
Ja.
Und dann ist es, turns out, die sind in so einem heißen Restaurant, in so einem feinen Restaurant und irgendwie sie findet ihn richtig hot und sie sagt so, oh Gott, ich kann nicht mehr. Und dann rennt sie irgendwie, glaube ich, so in die Toilette von diesem Restaurant oder so
und rasiert sich da dann
halt irgendwie die Beine, weil sie irgendwie einen Rasierer, ich weiß nicht, wo sie den jetzt her hat, den Rasierer, aber sie rasiert sich dort jedenfalls die Beine und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das ausging und was dann passiert ist, aber daran muss ich so ein bisschen denken, dass ich frage mich so ein bisschen, wenn du jetzt irgendwas machen würdest, wie...
Da sind irgendwie so viele problematische Sachen in dieser einen Szene drin. Also so erstmal dieses, ich darf nicht beim ersten Date Sex haben, weil sonst bin ich eine Schlampe. Und dann mit unrasierten Beinen kann man auch sowieso keinen Sex haben, weil ich glaube, dann ist die Vagina, wird dann irgendwie so zugeklebt, oder? Weil die Haare dann so lang sind, dann das geht dann irgendwie, glaube ich, nicht so. Also ja, okay.
Ja, es ist ganz schlimm, auf jeden Fall, klar. Aber ich frage mich, könntest du vielleicht irgendwas machen, um das so künstlich herzustellen? Also, dass du zum Beispiel sagst, du hast das hässlichste die hässlichste Unterhose an, die man anziehen kann und du weißt so, ich darf auf keinen Fall mit ihm Sex haben, weil ich diese hässliche Unterhose anhabe.
Ich habe so eine richtig geile neue Unterhose von so einer Band, Remote Bondage heißt die. Und das war einfach der geilste Merch, den ich jemals gesehen habe. Eine Unterhose und auf der steht so ganz groß drauf, meine Klit ist kein Rubbel los. Die könnte ich dann vielleicht anziehen, aber nee, ich könnte das nicht. Also mittlerweile kenne ich ja sogar, früher wusste ich ja nicht, dass man so Schwämmchen, also so Soft-Tampons kannte ich ja damals noch nicht. Dann wäre vielleicht noch meine Menstruation Thema gewesen. Mittlerweile kenne ich halt erstens Soft-Tampons und zweitens finde ich es halt auch geil, wenn man den Penis vollblutet.
Wo man mit seinen Tagen dann Sex haben kann.
Genau. Ja. Das heißt, das ist auch kein Grund. Nee, man kann es irgendwie nicht künstlich herstellen, leider. Naja. Mhm.
Außer ich schlafe einfach 24/7 bei dir und du sagst dann, ja sorry, meine Freundin ist gerade in meiner Wohnung und pennt da.
Aber da kann man ja zu ihm gehen, also ich weiß es nicht, naja.
Ja, wir wollten eigentlich diese ganze Folge schon darüber sprechen, aber es wird jetzt einfach nur ein kleiner Teil der Folge. Und zwar habe ich 2 Freundinnen, die tatsächlich bei ersten Dates Spiele spielen mit ihren Dates. Und ich finde das irgendwie witzig. Ich habe sie deswegen natürlich erstmal ausgelacht, so wie ich das immer mache.
Genau.
Aber dann danach habe ich drüber nachgedacht und dachte, eigentlich ist es eine geile Idee. Und ich dachte, wir können mal kurz über so Spiele reden, die man theoretisch beim ersten Date spielen könnte. Und dann auch die Frage, würdest du beim ersten Date dann dieses Spiel spielen oder so ein Spiel spielen?
Ja, geil. Schieß mal. Also ich stelle mir jetzt gerade sowas vor wie Siedler von Catan, aber du meinst jetzt so Kennenlernspiele oder sowas, oder?
Ja,
oder?
Also ich kann dir ja mal die, also tatsächlich, das sind auch keine Kennenlernspiele. Ich kann dir ja mal die Lieblingsspiele von meiner Freundin vorspielen, die sie genannt hat.
Ja, Spiele beim ersten Date. Also die Spiele, die ich mal gespielt habe, die so handelsüblicher sind, ist das eine, das heißt Cabo. Das habe ich auch bei meinen Dates so vor so 2 Jahren immer mitgenommen. Und Cabo ist einfach ein sehr einfach zu erklärendes Kartenspiel, hat aber so schön illustrierte eigene Karten. Und das macht einfach nur richtig viel Spaß und man kann das vor allen Dingen sehr gut zu zweit spielen. Also wenn ihr das noch nicht kennt, besorgt euch das. Ist einfach ein tolles Spiel. Und was ich auch gespielt habe beim ersten Date schon, war Risiko. Dafür braucht man in der Version, die ich kenne, es gibt mehrere Versionen davon, 5 Würfel. Ein Würfelbecher ist eine gute Sache und ein Stift und ein Zettel. Und was man an diesen Spielen irgendwie so ganz gut bemerken kann, ist einfach, wie sich so die Leute einlassen. Ich glaube aber tatsächlich, ich bin eine ziemlich verspielte Person und dass man sich selber nicht zu ernst nimmt, ist einfach eine wichtige Komponente, die man halt so beim Date dann leicht rausfinden kann für sich selbst. Und ein witziges Date, was ich mal hatte, da wollte ich selber unbedingt, das gehört aber glaube ich nicht zu so klassischen Spielen, in eine Ausstellung. In einem Museum mit so Kunst 17. bis 18. Jahrhundert. Und ich wollte aber auch diesen Typen sehen. Der Typ war nicht so toll. Ich habe dann 2 Klemmbretter mitgenommen, 2 Stifte und Blatt Papier.
Also hier bricht leider die Audio ab, aber ich kann dir erzählen, welches Spiel sie meint, was sie mir davon erzählt hat. Und ich habe sie erstmal komplett ausgelacht, weil ich es einfach so abstrus fand. Also sie hat zum ersten Date mit so einem Typen hat sie gesagt, wir treffen uns in einem Museum, in einem Kunstmuseum. Und dann hat sie irgendwie gesagt, jeder kriegt so ein Klemmbrett und einen Stift. Und dann ging es darum, so zu schreiben, aufzuschreiben, was die Person in dem Gemälde gerade denkt. Also was die Person,
die gemalt wurde quasi. Also die man auf
genau, oder die man gerade denkt sieht. Oder was sie sagt. Geil. Und dann so einen Dialog sich zu überlegen zwischen den einzelnen Personen, die vielleicht auf Gemälden sind. Und das fand ich so witzig, weil ich mir so überlegt habe, was hat dieser Typ jetzt für ein Bild von ihr? Also, weil er kennt sie ja nicht. Und ich musste dann so lachen irgendwie, weil ich darüber nachgedacht habe, was er sich so denkt, ob er sich so denkt, oh, was bin ich, in was für eine weirde Situation bin ich denn jetzt hier reingeraten? Jetzt muss ich ja irgendwie auf ein Klemmbrett aufschreiben, was sich Mona Lisa wahrscheinlich gerade gedacht hat oder so. Aber auf der anderen Seite ist es auch mega witzig. Aber würdest du das Spiel
spielen? Ich finde das so geil. Also ich finde das aus mehreren Perspektiven richtig geil. Erstens, genau, es ist ja bei mir so, dass mir hilft das total bei sozialen Interaktionen, wenn es so Regeln gibt, an die ich mich so halten kann irgendwie. Das heißt, ich fände das, mich würde das mega erleichtern, wenn sie das mit mir spielen wollen würde. Und ich finde es mega witzig. Und das Größte ist, ich habe tatsächlich mal ein zweites Date mit jemandem in einer Kunstausstellung gehabt. Und ich finde es immer, ich habe da immer so, keine Ahnung, mir ist es immer so unangenehm, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich muss jetzt richtig kluge Sachen zu dieser Kunst sagen und das irgendwie so voll fühlen. Und ich weiß nie, wie man sich in einer Ausstellung, also in einer Kunstausstellung richtig verhält mit einem Date, so. Weil ich will dem ja irgendwie gefallen. Und wenn ich halt alleine hingehen würde, dann würde ich mir halt einfach so Sachen angucken und irgendwelche Sachen dazu fühlen, aber ich müsste die irgendwie nicht in Worte fassen oder schon gar nicht irgendwie so, dass er das interessant findet oder so. Also ich finde halt so Kunstausstellungen besuchen deswegen so richtig herausfordernd in Dates. Und das wäre einfach so die perfekte Variante davon, weil das dann irgendwie, ich könnte dann einfach witzige Sachen machen und das kann ich irgendwie, aber ich kann halt nicht so kluge Sachen zur Kunst sagen. Also
ja. Okay, also das wäre dann eigentlich voll dein Spiel für dein Date.
Mega, quasi. Aber ich würde halt wollen, dass die andere Person das vorschlägt, damit ich nicht die sein muss, die sich irgendwie zum Affen macht und so sowas vorschlägt zu machen. So.
Ja, genau. Also wenn die andere Person, also dann muss man halt nur Glück haben, dass die andere Person das dann auch cool findet. Weil ich glaube, ich fände es, wenn das jemand mit mir machen würde, ich glaube, ich hätte keinen Bock drauf, weil ich will lieber irgendwie über die Kunst reden. Ja. Und ich würde, wenn dann auch lieber irgendwie so, ich mag gern so Deep Talk-Gespräche führen und so.
Ja.
Und ich glaube, ich hätte dann gar nicht so Bock auf dieses Spiel.
Ja,
so und dann wäre es auch so weird, dann zu sagen, so, nee, du, sorry, ich habe da nie so Bock. Aber es ist ja voll cool, dass es voll dein Spiel wäre.
Das Schlimmste wäre halt, wenn du es dann trotzdem machen würdest, Also ich hatte zum Beispiel auch letztens jemanden, in den ich mich gerade so ein bisschen verknalle, der irgendwie so viel meditiert und so. Und das Witzige ist, ich meditiere jeden Tag. Das ist so voll das wichtige Ding für mich. Und dann kam er irgendwie so an und meinte so, ob wir nicht erstmal zusammen meditieren wollen. Und für mich war das irgendwie so, ich habe es irgendwie in dem Moment so eigentlich so gar nicht gefühlt und habe es aber irgendwie dann trotzdem so mitgemacht, weil ich so, also weißt du, und das ist, glaube ich, dann doof. Also so wie wenn du dann so ein Spiel einfach so mitmachen würdest, obwohl du es eigentlich nicht so fühlst irgendwie.
Ja, und diese anderen beiden Spiele, sie hat noch ein anderes Spiel erwähnt, das heißt Cabo, also C-A-A-B-O, glaube ich. Genau, C-A-B-O. Und dieses Spiel finde ich auch richtig cool. Das kann ich wirklich Leuten empfehlen zu kaufen, weil das einfach ein mega witziges Spiel ist. Und das andere ist ja auch dann sowas Ähnliches wie Kniffel oder sowas oder Mexle oder so, diese Würfelspiel. Und da denke ich mir so, ich weiß nicht so richtig, was denkst du beim ersten Date, so ein Würfelspiel oder so zu spielen, wäre das was für dich?
Also einfach ein normales Spiel quasi, was jetzt so, was das man normales halt so Kartenspiel, kennt. So. Ja. Nee, ich glaube, das wäre dann tatsächlich nichts für mich, weil da hätte ich vielleicht das Gefühl, dass man nicht so gut in so ein, wirklich sich so kennenlernen oder in so einen freien Austausch dann kommen kann, weil man dann so dieses Spiel vor allem spielt. Und also was ich an diesem was denkt Mona Lisa Ding so cool finde, ist, dass da natürlich auch so voll man ja so Gespräche entstehen und man auch so die Persönlichkeit von der Person so ein bisschen mitkriegt und so. Ich glaube, so ein Würfelspiel fände ich jetzt nicht so interessant. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man so irgendwie, keine Ahnung, bei irgendwelchen Partys ist und dann werden halt so Spiele gespielt, dass es oft eigentlich nur so ein Ausweg ist, dass man nicht miteinander interagieren muss, weil man quasi einfach nur dieses Spiel spielt oder so. Also ja, weiß nicht. Also ich finde dann so Kennenlernspiele finde ich cool oder so kreative Spiele quasi, wo die Person was von sich mit reinbringt. Aber bei einem Date, ja genau, will ich schon jemanden kennenlernen irgendwie.
Also was ich auch richtig, eigentlich, das fand ich eigentlich sogar richtig cool. Ich habe mal online jemanden kennengelernt, der meinte, er spielt wirklich gerne Brettspiele. Das ist sein Hobby. Und ich spiele ja eigentlich auch ganz gerne Brettspiele tatsächlich. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Kommt drauf an, welche Spiele. Und es gibt in Hamburg ein Café, das heißt irgendwie Spielecafé oder sowas. Und da sind irgendwie Tausende, also du kommst so rein und es sind da 5000 Spiele oder so. Also die haben Regale bis unter die Decke und überall sind alle Spiele, die du dir nur so ausdenken kannst. Also wie quasi eine Bibliothek, nur für Spiele. Und dann sind da so Tische und dann kannst du dir da so Essen bestellen, auch so richtig lecker, so Sandwiches und so. Und dann kannst du einfach den ganzen Tag eigentlich da verbringen und mit deiner Familie am Tisch sitzen und spielen oder mit deinen Freunden oder so. Und kannst dir jedes erdenkliche Spiel, was du halt mal irgendwann in der Kindheit oder so gespielt hast, aus dem Regal ziehen. Und das fand ich tatsächlich irgendwie als erstes Date-Location richtig cool. Und habe mir gedacht, boah, das Date wird bestimmt richtig cool. Leider hat das irgendwie mit dem Mann, mit dem ich da war, nicht so richtig gefunkt. Ich habe so richtig gemerkt, dass ich den eigentlich nicht so hot finde. Dass der irgendwie, da hatte ich nicht keine Anziehung gespürt. Aber ich hatte richtig Spaß bei dem Spielen. Also deswegen finde ich an sich so, wenn man ein verspielter Typ ist, so wie meine Freundin zum Beispiel, oder ich mag ja auch eben Brettspiele, das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Location für ein erstes Date. Man hat auch so ein bisschen was, worüber man dann reden kann. Genau. Aber man unterhält sich halt nicht so, das ist der Nachteil, man unterhält sich halt nicht über sich selbst und was man macht und wer man ist und was man braucht. Und das kommt dabei ein bisschen zu kurz.
Ja gut, das kann man ja dann vielleicht beim nächsten Date machen.
Ja, wir haben die so Spiele, die sie vorgeschlagen hatte, waren ja auch so kurze Spiele oder sowas.
Ja.
Aber ich habe auch auf jeden Fall so noch ein anderes Spiel, was ich richtig cool finde, was meine Mitbewohnerin mir verraten hat. Und zwar ist das Spiel, und das macht echt richtig Spaß zu spielen, auch wenn es zum Beispiel 3 oder 4 Leute in einem Raum sind. Das ist so eine Art Kennenlernspiel oder so ein Spiel, wie gut kenne ich dich schon? Und zwar muss man sich eine Zahl ausdenken zwischen 1 und 10. Also du kannst ja zum Beispiel eine Zahl mal ausdenken, du darfst sie aber nicht verraten, irgendeine Zahl. So.
Okay, ich habe eine.
Und dann frage ich dich zum Beispiel eine Frage, wenn du im Zug sitzen würdest und in dein Zugabteil kommt eine Person rein und diese, also 10 ist richtig toll und 1 ist so richtig scheiße. Und du beschreibst einfach mal, was das für eine Person ist, die sich in dein Zugabteil setzt oder wer das ist.
Das ist wie dieses, das ist tatsächlich das einzige Gruppenspiel, was ich in der Zeit richtig liebe, dieses Top Ten.
Das kennst du?
Es ist ein bisschen anders, aber es ist, glaube ich, davon so inspiriert. Aber finde ich geil. Und du musst ja dann quasi gleich raten, welche Zahl ich beschreibe, ja?
Aber wer würde jetzt da reinkommen bei dir?
Ja, okay, also ich beschreibe jetzt was und so, dass du dann möglichst erraten kannst, welche Zahl.
Ja, ich habe ja noch zwei weitere. Also man stellt ja insgesamt 3 Fragen. Also ich stelle 3 Fragen. Mhm. Die erste Frage ist, wer kommt in dein Zugabteil? Dann kommen noch 2 weitere Fragen.
Ja, okay, aber ich beschreibe jetzt erstmal, okay, ich beschreibe jetzt quasi mit meiner Zahl. Und 10 ist eine ganz tolle Person und 0
ja, und
ist eine ganz
ist eine
schreckliche Person.
Trashige, genau.
Okay. Also, in mein Zugabteil kommt, es kommt eine Frau und die hat so ein ziemlich krasses Outfit an, wo ich im ersten Moment auch gar nicht genau weiß, ob es mir gefällt, also es ist so sehr artsy, so ich weiß noch nicht genau, ob es mir gefällt, es ist irgendwie so ein bisschen crazy, so dieses Outfit, aber also sehr gewagt auch irgendwie und dann lächelt sie mich so einmal an und sagt so Hi, setzt sich hin und zieht ein Buch von Alice Schwarzer aus der Tasche und fängt an zu lesen.
Okay, das ist nicht so einfach. Okay, dann die nächste Frage ist dann...
Ach so, du musst jetzt nicht direkt raten?
Nee, ich habe mir das jetzt so gemerkt und jetzt muss ich schnell fragen, wenn es jetzt heute Abend Essen gibt, was würdest du essen?
Und die gleiche Zahl oder wie?
Die gleiche Zahl.
Ah ja, okay. Hefeklöße mit ganz viel Vanillesoße.
Also in meinem Kopf, du darfst jetzt noch nicht kommentieren, in meinem Kopf geht das Ganze gerade so Richtung einer 7 oder 8. Aber wir reden, jetzt habe ich schon mal einkategorisiert, jetzt muss ich überlegen, wenn du jetzt verreisen würdest, welche Reise würdest du machen?
Eine 4-Tageswanderung mit Zelt und so an der Ostsee.
Okay, also das muss eine gute Zahl sein, weil das magst du gerne. Und da wir kennen uns halt jetzt schon gut. Das heißt, dadurch, dass ich dich gut kenne, kann ich sagen, okay, du wanderst gerne. Aber ich glaube, die Ostsee ist jetzt nicht so dein Gebiet. Du bist ja mehr so Richtung Schweden und so unterwegs. Und deswegen gibt es auf jeden Fall dafür Punktabzug. Und deswegen denke ich, wir sind jetzt hier bei einer 8. Deswegen logge ich jetzt die 8 ein.
Krass, es war eine 7 tatsächlich, es war genau mein Ding von so Wanderurlaub, aber in einem Gebiet, wo ich eigentlich jetzt, wo es nicht so
und
spannend ist.
4 Tage sind auch zu kurz, fällt mir gerade ein.
Genau, und das war auch
und deswegen,
genau das Ding.
Deswegen hätte ich auch noch abziehen müssen. Genau so funktioniert das Spiel eigentlich und das Coole ist, man kann das wirklich mit Leuten spielen, die man schon gut kennt, weil dann kann man es schwieriger machen.
Ja.
Und man kann auch die Fragen stellen. Ich zum Beispiel frage auch öfter, welche 2 Eissorten würdest du dir aussuchen? Oder man kann ja super kreativ sein mit den Fragen.
Oh, ich
oder
das mega
welchen
cool.
Star würdest du kennenlernen? Oder wer wäre dein Nachbar? Was hättest du so für Nachbarn? Oder was würdest du so für ein Auto kaufen? Oder was wäre so dein welche Nagellackfarbe hättest du? Keine Ahnung, du kannst halt alle möglichen Sachen fragen.
Sollen wir einfach die gleichen Fragen nochmal bei dir machen? Ich glaube, ich bin jetzt nicht so kreativ, mir so
aber meinst du, das
neue.
Interessiert überhaupt unsere Hörenden nicht, dass sie sich denken, was langweilen die zwei uns jetzt hier tot?
Nee, ich glaube schon, dass es interessant ist.
Okay, können wir machen.
Aber oder hast du noch andere Fragen gerade parat, die ich dir stellen könnte? Oder warte mal, fallen mir witzige ein? Okay, also, bei mir fallen vielleicht noch welche von diesem Top 10 ein. Da sind ja auch immer solche Fragen. Okay, hast du eine Zahl?
Ja.
Okay. Wenn du ein Kind hättest, wie würdest du diesem Kind das erste Kondom überreichen? Von 0 ultra peinlich bis 10 ultra cool. Ultra coole Mutter.
Ja, das ist auch eine geile Frage fürs erste Date. Wie würdest du deinem Kind, dass du vielleicht hättest, ein Kondom
also
überreichen?
So das erste Kondom, weißt du so. Also das Kind geht zu einer Party und du denkst so, jetzt wird es mal Zeit, dem Kind ein Kondom zu geben.
Also die wichtige Frage ist ja auch, ist das Kind männlich oder weiblich? Weil ich bin ja als Mutter nochmal anders für das Kind vielleicht.
Okay, sagen wir ein männliches Kind.
Ein männliches Kind, okay. Ich würde so das Kind so bitten, mal mitzukommen. Also ich würde so sagen, kannst du mal bitte kommen oder so? Und dann würde das Kind so kommen und dann würde ich sagen so, setz dich mal hier hin. Dann würde das Kind so da sitzen. Und dann würde ich sagen so, also, du weißt ja, dass wenn man ohne Verhütung Sex hat, dass man davon schwanger wird. Und außerdem kann man so Geschlechtskrankheiten bekommen. Und deswegen habe ich dir das jetzt mal organisiert und es ist schwierig, das zu sagen. Warte, ich versuche noch ein bisschen Akzente hineinzubringen in meine Aussage. Ich habe die von Billy Boy gekauft, weil die sind billig. Genau. Und dann würde ich ihn also, dann würde ich so diese Billy Boy Verpackungen, so eine ganz kleine Verpackung ist es nur, und die würde ich dann so hinlegen und sind so bunte. Mhm. Und auch, ich habe dann auch nicht so drauf geachtet, ob das jetzt irgendeine bestimmte Größe ist oder ich weiß auch gar nicht so richtig über eine Größe oder wie man das auch macht. Oder also ich würde das jetzt auch nicht zeigen. Ich würde es ihm einfach nur so in die Hand drücken und fertig.
Okay, geil. Ich habe schon mal so eine leichte Orientierung. Okay, dann nehme ich die Frage, die du gerade meintest. Welche Person wohnt im Haus über dir? Von 0 schrecklichster Nachbar aller Zeiten und 10 coolster Nachbarin aller Zeiten.
Also ich würde sagen, das ist so eine Bio-Familie, die so immer so Bio-Kisten bestellen und so, die haben so ein Lastenfahrrad und die haben jetzt so ein Kind und die sind immer voll so freundlich und so und aber auch so cool, also so coole Eltern, so freundlich und dieses Kind ist auch voll süß und so und das ist aber so, dass das Kind halt echt die ganze Zeit hin und her rennt über mir und ich das halt höre, wie das rennt. Und ich habe gesagt, aber nichts, weil ich bin total kinderlieb und die sollen ihr Ding machen. Und dann kann es aber, also dann ist es aber auch mal so, dass diese Familie einmal bei uns dann klingelt und sagt, wir sollen um 10 Uhr abends jetzt nicht mit irgendwelchen Freunden hier so laut in der Küche reden, weil das hört man da oben.
Mhm. Und es stört deren Feng Shui, deren.
Was haben sie? Ja, das Kind wacht ja jeden Morgen um 7 auf.
Okay.
Und rennt.
Okay. Und letzte Frage. Du bist Studentin und du willst Sex mit deinem Professor haben. Was für einen Anmachspruch wählst du? Von 0, er wird dich auf jeden Fall ablehnen. bis 10, er hat keine Chance. Er ist dir komplett verfallen.
Es ist halt die Frage, kommt auf den Professor an, ob er mich dann ablehnt, ne, wenn ich das jetzt sage. Also mein erster Impuls ist, dass ich vielleicht so hingehe und sage, kann man an der Note vielleicht doch was machen? Aber ich denke so, vielleicht sagt er dann so ja. Aber das ist, ich könnte den Professor ja beschreiben. Das ist ein Professor, der unterrichtet Gender Studies. Und den, da gehe ich so hin und sage so, kann man an der Note vielleicht noch was machen? Genau.
Geil. Okay,
und schieb dabei so ganz casual so ein bisschen mein Oberteil so runter.
Okay,
was würdest du sagen, hatte ich für eine Zahl?
Also ich habe irgendwie so eine 3 bis 4 im Kopf. Warte mal, was war nochmal, bei dem ersten dachte ich irgendwie noch 4, was war nochmal das erste? Ach, mit dem Kondom. Ah nee, eine 3, ich würde sagen eine 3. Weil irgendwie
ja,
ist
es war eine 3. Ja,
geil. Cool. Ja, okay.
Sehr gut. Wir kennen uns schon gut. Und ja, es ist ein witziges Spiel. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir alle zuhören jetzt bereits eingeschlafen sind, ob das ja auch von manchen das Ziel dieses Podcasts ist.
Stimmt.
Aber für den Rest, also ja, habt ihr mitgespielt? Habt ihr auch erraten, was wir für Zahlen hatten?
Ja, stimmt. Ich finde es richtig geil. Das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Date machen. Oh mein Gott, das werde ich
so
auf jeden Fall sowas
Spiel.
Von machen. Ja.
Das kann man auch eben, das macht auch voll Spaß, wenn man es in einer Gruppe spielt und dann denkt sich die Gruppe gemeinsam eine Zahl aus. Also zum Beispiel 2 Leute zusammen, die denken sich eine gemeinsame Zahl aus und dann stellt die Person die Fragen und dann antworten beide quasi für ihre Zahl, was sie antworten würden. Also zum Beispiel auch was für eine Eissorte und sagt der eine Banane, Zitrone, andere Schoko, Vanille und dann denkt man sich, okay, was könnte das jetzt für eine Zahl sein?
Also das Top-Ten-Spiel, so wie ich das offiziell kenne, ist halt so, dass quasi in der Gruppe und jede Person zieht eine Karte mit einer Zahl und dann hat man halt sozusagen alle Zahlen dabei und die müssen das alle sozusagen für ihre Zahl machen, für die gleiche Frage. Und eine Person, die quasi gerade dran ist, muss danach sortieren und sozusagen versuchen, die Reihenfolge zu bestimmen von allen, die was gemacht haben.
Also genau, das
also
ist.
Also stellt man
aber nur
cool.
eine Frage oder
genau.
stellt man da auch 3?
Eine Frage und alle
Frage.
Machen quasi die eine. Also ich will die Kondomfrage hatte ich halt mal und das war so witzig, weil dann wir waren irgendwie so zu siebt oder so und dann haben quasi 6 Leute mir jeweils ein Kondom überreicht. Je nachdem, was ihre Zahl war. So. Das war halt so witzig, quasi auf 6 Varianten ein Kondom zu kriegen.
Ach
von
so.
Ultra peinlich bis so coolste Mutter aller Zeiten, weißt du so. Und da muss ich halt sozusagen versuchen zu bestimmen, welche Reihenfolge die waren sozusagen.
Ja. Ja, okay, aber das ist auch voll witzig.
Ja.
Das ist vor allem in der Gruppe dann witzig.
Ja.
Okay, ja. Also das finde ich auf jeden Fall schon cool bei Dates, mit Spielen, Dates. Und ich habe noch eine andere Story, die ich dir erzählen wollte.
Oh Gott, okay.
Es ist schon so ein bisschen eine Mischung aus Liebestagebuch, weil dieses Spiel spielt man nicht unbedingt beim ersten Date. Aber ich habe letztens Strip-Poker gespielt.
Aha.
Und es war einfach fucking geil. Und du kannst es, also es ist eigentlich eine Mischung aus Liebestagebuch und Sextipp.
Aha.
So alle Leute, also wenn man einen Dreier hat oder so oder noch mehr Leute, dann man muss Strip-Poker spielen, weil es einfach so geil ist.
Mhm.
Und zwar, also man kriegt so, man teilt halt so die Chips aus. Also
muss man
die,
dafür wirklich die Regeln von Pokern kennen? Weil das ist ja,
man muss
mal die
Texas Hold'em kennen. Texas Hold'em ist ja nicht so schwer. Das ist so, man hat zwei Karten auf der Hand und bla bla bla. Texas Hold'em Regeln, genau.
Okay, kann man ja googeln und sich von ChatGPT erklären lassen. Okay. Mhm.
Du, mein Chat. Letztens habe ich gehört, dass Leute irgendwie ihr Visum, sie hatten kein Visum und konnten dann nicht einreisen irgendwo in irgendein Land, weil sie ChatGPT gefragt haben, ob man ein Visum braucht. Und ChatGPT hat gesagt, man braucht kein Visum. Mist. Aber die brauchten halt ein Visum und konnten dann nicht einreisen. Also okay. Vorsicht. Was hier.
Vielleicht erklären sie die falschen Pokerregeln.
Erklären sie die Regeln falsch. Wichtig ist jedenfalls, dass jeder so einen bestimmten Geldbetrag von diesen Chips, von diesen Casino-Chips bekommt.
Mhm.
Und wenn diese Casino-Chips alle sind, also wenn man die verzockt hat, dann kann man sich Chips von der Bank wieder dazu verdienen, indem man ein Kleidungsstück auszieht. Das sind schon mal so diese Regeln. Das heißt, dass nicht bei jeder Runde sozusagen Kleidungsstück weggeht, sondern es ist auch ein bisschen mit Pokern. Also dass man auch so ein bisschen, wie sagt man, Pokerface machen kann und so. Und was wir dann festgestellt haben, war ja natürlich eine Person, nämlich ich, hatte am Ende alle Chips und die anderen waren schon halbnackt. Und wir haben das dann auch so gemacht, dass ich dann quasi Steuern zahlen muss. Also dass die Leute, die quasi nach der Runde noch Chips haben, dass die müssen dann halt wieder was abziehen, damit es so gebalanced ist. Und was auch so ultra geil war, nachdem die anderen beiden, mit denen ich gespielt habe, komplett nackt waren und ich immer noch komplett angezogen war, weil ich die ganze Zeit gewonnen habe, habe ich dann gesagt, ja, ihr könnt euch auch Chips dazu verdienen. Und zwar, indem ihr Dienstleistung macht für mich. Und dann mussten die so meine Füße lecken. Und dann mussten die so vor meine Nase, also mussten sie so tanzen für mich oder so zusammen für mich tanzen. Oder sie musste ihm irgendwie im Lowjob geben oder so. Also ich habe dann eben so verschiedene Sachen mir ausgedacht. Und dann habe ich, wenn die besonders gut getanzt haben, zum Beispiel beim ein Kleidungsstück abgeben, dann habe ich denen noch so Tipp gegeben. Also da habe ich denen noch so Trinkgeld von meinen Tipps so hingeworfen.
Geil.
Und es ist so geil, weil das so eskaliert ist in so ein Spiel von so Kapitalistin, die einfach so mega, also Großkapitalistin, die sich mega scheiße aufführt und die anderen so total unterbuttert. Also es wurde wie so eine Art Rollenspiel.
Ja.
Und wir hatten halt extremst viel Spaß. Weil die anderen beiden, also wir hatten einfach auch Glück, dass ich quasi die Person war, die so angezogen war noch, weil die anderen beiden eher so devot sind von der Haltung her und es einfach geil fanden, dass ich denen so gesagt habe, ihr müsst mich jetzt lecken.
Mhm.
Und dann kriegt ihr, wenn ihr es besonders gut gemacht habt, kriegt ihr noch Trinkgeld.
Geil. Ja. Und ihr habt aber wirklich dann die ganze Zeit weiter gespielt, also das irgendwie noch so geschafft durchzuziehen.
Wir haben so, wir haben über 2 Stunden gespielt. Also wir haben quasi über 2 Stunden lang gespielt und das war die ganze Zeit wie ein permanentes Vorspiel.
Ja.
Es war einfach die ganze Zeit so,
Geil. Man
wollte sich so, ich habe da immer gesagt, wir spielen jetzt weiter.
Ja.
Und dann habe ich auch immer diese Sachen ja dann so abgebrochen. Also so, du leckst die Person jetzt, aber jetzt ist es vorbei und jetzt kriegst du dein Geld und jetzt setzt dich ja wieder hin und jetzt spielen wir weiter. Also es war irgendwie auch richtig geil, dass es dann nicht nach dem ersten Mal dann so eskaliert ist schon, sondern dass man irgendwie dann noch so das so lang weitergemacht hat. Und dann habe ich auch irgendwann mich ausgezogen und habe dann gesagt, ich will jetzt einfach trotzdem noch mehr Geld haben und habe mich so ausgezogen, obwohl ich schon Geld hatte und habe mir dann halt das Geld pro Kleidungsstück hat dann irgendwie so 50 bekommen.
Mhm.
Und dann habe ich eben ein Kleidungsstück abgelegt und habe dafür 50 mir noch auf meinen großen Haufen Geld draufgelegt. Also es war irgendwie extremst witzig. Hat einfach sehr viel Spaß gemacht.
Cool.
Es ist halt nur so schade, dass es zu zweit nicht so viel Spaß macht wie zu dritt.
Ja, ach, ich kann es mir schon auch gut vorstellen. Naja, ich werde es mal ausprobieren und dir berichten. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Story. Irgendwie denke ich gerade, vielleicht machen wir so ganz zum Abschluss nochmal so ganz schnelle Fragen, weil unsere Amorelie, wie haben wir eigentlich jetzt Amelie genannt? Naja, hat uns noch so witzige Entweder-Oder-Fragen und wir können die einfach zum Schluss noch einmal kurz stellen. So Entweder-Oder-Fragen zum Thema erstes Date. Ich stelle dir mal die erste Frage. Und wir machen einfach nur eine schnelle Entweder-Oder-Runde. So. Also Luisa, entweder beim ersten Date lieber die ganze Zeit leise stinkend furzen oder laut rülpsen.
Oh,
die andere Person, was? Ja, also dein Date.
Oh nein, oh Gott, beides nicht. Scheiße. Ist das Date draußen oder drin? Ich muss mich ja schnell entscheiden. Ne?
Drin, im Restaurant.
Oh
nein, seid ihr doch.
Oh Gott. Dann laut rülpsen, aber ich will sofort gehen.
Okay.
Nächste Frage. Beim ersten Date im Swingerclub zufällig deine Großeltern treffen oder mit deiner Chefin zufällig zusammen im Kino sitzen und einen Porno schauen? Hä? Also, geil. Aber das ist ja dann nicht beim ersten Date.
Na doch, mit, also beim ich bin Date mit jemandem beim ersten Date im Swingerclub. Ja, stimmt, das ist auch ein interessantes erstes Date. Was? Oder ein Pornokino. Auf jeden Fall meine Chefin im Pornokino, gar keine Frage.
Deine okay. Chefin im Pornokino treffen, vor allem, weil du keine Chefin hast, aber gut.
Ja. Oh Mann, ich glaube, du kriegst die ganzen fiesen Fragen, die für dich so besonders fies sind, Luisa, sorry. Also, entweder beim ersten Date, beim Blasen kotzen oder beim Pegging kacken.
Was?
Oder Pegging ist eigentlich, nennt man das auch, also beim Analsex. Also würdest du lieber beim Blasen kotzen oder beim Analsex kacken? Beim ersten Date.
Also kotzen auf jeden Fall.
Ja, ne?
Und ich finde, welcher Mensch, also beim ersten Date muss man es ja jetzt sexuell auch noch nicht übertreiben, Kinders. Also wir können auch ein bisschen slow machen, ja. Also man muss beim ersten Date noch nicht alle Geschütze auffahren. Man muss sich ja noch ein bisschen was fürs zweite Date noch so übrig lassen.
Ja.
Das Analsex kann man ja dann beim zweiten Date machen oder noch später.
Ach, da also bist du aber noch konservativ, wenn ich das ja, jetzt also sag. Sex muss man nicht bis zum dritten Date warten, aber Analsex dann schon.
Nee, aber
dann
ich denke
so ein
bisschen...
Dann machst du auch so don't shave to behave, Puffer. Dass du dann deinen Arschloch nicht rasierst oder wie, damit du auf gar keinen Fall Analsex beim ersten Date
don't
hast.
Don't shave to behave, ja. Ja stimmt, das ist dieser Ausdruck. Ja, ja. Das,
okay.
Weiß ich, das hatte ich übrigens einmal, das war sehr peinlich, bei einem Escort-Date vor etlichen Jahren. Da hat mir der Kunde dann irgendwie so am Ende des Dates gesagt so, aber du weißt schon, dass du einige Haare hast.
Was?
Um deinen Arschloch rum. Und das wäre, er hat, glaube ich, sowas paraphrasiert wie, das ist jetzt auch nicht so professionell.
Was? Nein. Ja. Doch. Nein, das ist dir nicht wirklich passiert.
Seitdem achte ich dann total drauf. Doch, doch, das ist passiert.
Nein. Oh mein Gott,
aber ich fand den Kunden richtig cool. Ich will auch, dass der mich nochmal trifft, weil ich den an sich sexuell richtig cool fand. Aber der, die Bemerkung war halt richtig dumm.
Was? Ja. Nee, das hast du geträumt. Das ist so ein Traum, wo man dann nachdenkt, aber Realität und dann checkt man irgendwann so, hä, warte mal, der ist in einem UFO
nee,
passiert. Und
ich
hab wir
da
haben dabei
nicht so viel drüber nachgedacht, dass es auch von ihm nicht so cool war. Aber ja, okay, ich stelle dir jetzt eine nächste Frage. Ja? Mhm. Beim Sex nach dem ersten Date lieber Knoblauch-Mundgeruch oder Fusseln in der Arschritze? Was sind das für Fragen?
Okay, also beim Sex lieber Knoblauch-Mundgeruch oder ich oder die andere Person? Also Knoblauchmundgeruch finde ich schon ganz schön schlimm. Das heißt, auf jeden Fall Fusseln in der Arschritze. Ich finde auch Fusseln in der Arschritze nicht so schlimm. Aber was ich richtig, richtig schlimm finde, ich habe da voll das Trauma, I don't know why, wenn man eine schwarze, enge Leggings anhat und da so ein Haar irgendwie so dran klebt am Arsch, weil das so von den Kopf runtergefallen ist und dann so ein langes Haar so, weißt du, manchmal und dann sieht man das so,
hat
man
die ganze Zeit so ein Haar an der Leggings Arsch. Dran.
Ich sehe das irgendwie voll oft bei irgendwelchen Frauen, die so draußen rumlaufen, dass sie eine schwarze, enge Leggings anhaben und da halt irgendwie so ein Haar rumhängt.
Was?
Also so ein Kopfhaar.
Da habe ich noch nie in meinem Leben darauf geachtet.
Da musst du halt darauf achten. Ich finde das irgendwie voll oft so, weil man verliert ja manchmal so ein langes Kopfhaar halt und dann bleibt das halt so am Arsch hängen und dann sieht man das bei einer schwarzen Leggings, sieht man das dann irgendwie so doll. Ich weiß auch nicht.
Ich hätte noch nie, also ab jetzt kann ich nicht mehr rumlaufen, ohne das zu
ja,
sehen.
Ja, achte da mal drauf. Ich wische mir immer so dreimal den Arsch ab, wenn ich so eine schwarze Leggings anhabe, damit da bloß kein langes Haar dran hängt und das irgendwie
ist
peinlich
ja
aussieht.
Also was ich voll schlimm finde zu diesem Thema Mundgeruch oder Fusseln im Arsch, also was ich schlimm finde ist, ich hatte das schon ein, zwei Mal mit Leuten, dass ich so mit denen Sex hatte und danach war so eine, also nicht von mir, ne, nicht von mir, so eine Bremsspur auf dem,
was?
Auf dem
Nein.
Lagen. Vom, ja, doch.
Nein,
das finde ich ganz schlimm.
Doch, 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 doch. Ich habe das halt manchmal, wenn ich noch so ganz leicht meine Tage habe. Vielleicht hattest du einfach noch so ganz leicht.
Nee,
oder
das war,
weil so dunkel, also so altes Blut oder so, was da manchmal
nee,
durch
das
so
war
Sex
relativ
noch so
eindeutig farblich zuzuordnen.
Das habe ich noch nie erlebt. Okay, wir haben noch eine letzte Frage. Beim ersten Date im Café taucht zufällig dein Ex auf oder dein Ex stellt sich als das Date heraus?
Ja, aber wie soll das denn sein? Also das kann ja, ich würde das ja sehen.
Escort-Date und der bucht dich anonym.
Ach so, ja, dann ist ja schon schön blöd, wenn er mich trifft. Naja, also wenn er das macht, weil er weiß ja, wer ich bin.
Ja, ja, aber will das ja vielleicht.
Dann würde ich sagen, du schuldest mir Geld, weil du meinen Abend verballert hast. Und dann muss
ja,
ich mir
bezahlt er dich ja auch.
Meine Anzahlung überweisen und, und dann bin ich weg.
Ach krass, okay. Bei mir wäre auf jeden Fall mein Ex, weil ich finde alle meine Exes ultra hot und wäre dann so richtig so nice.
Ah, du würdest mit deinem Ex Escort-Date Sex haben?
Ich würde mit meinem Ex einfach generell Sex haben.
Okay, weil ich finde irgendwie so für mich, ich könnte so mit einer Person, die ich privat kenne, nie ein Escort-Date haben und ich gleichzeitig könnte ich nie mit einer Person, mit der ich ein Escort, die ich in Escort kennengelernt habe, nie so privat Sex haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, das Escort-Date wäre für mich dann wie so ein Rollenspiel. Also ich würde dann nicht so, das wäre dann für mich kein richtiges Escort-Date, sondern so, wir tun jetzt so, als hätten wir ein Escort-Date. Und selbst wenn er mich bezahlt, aber es wäre so für mich klar, ich will eh mit dir Sex haben. Und ja, okay, welche von den Fragen wollen wir denn als Spotify-Umfrage machen? Ich fände es eigentlich interessant, lieber leise stinkend pupsen oder laut rülpsen, ohne stinkend. Weil das finde ich echt eine schwierige Frage.
Ja, ich finde es auch schon echt eklig, weil ich finde beides schlimm und ich denke mir bei beiden, ich würde das Date halt abbrechen.
Ja. Ja, okay, dann sagen wir halt beim ersten Date lieber Mundgeruch oder Fusseln in der Arschritze.
Das ist vielleicht noch sowas, wo man eher drüber hinweg sieht. Mit dem Stinken, Pupsen und laut Rülpsen ja machen.
Ja, okay.
Weil die Frage ist ja dann auch, selbst wenn man danach geht, was ist schlimmer gewesen, weil man hat es ja erlebt.
Ja, stimmt. Ja. Ich fände stinkend Pupsen auch echt schlimmer, weil erstens finde ich extrem geruchempfindlich und ich finde Pupsen richtig schlimm. Und zweitens hat man dann nicht so sehr diesen Moment von jetzt gehe ich, weil man halt das nicht so richtig den Beweis hat, so jetzt hat er was gemacht, sondern man riecht so, irgendwie riecht es gerade komisch, so weißt du. Und dann gibt es nicht so diesen Punkt von, okay, jetzt stehe ich auf und gehe. Naja.
Ja.
Okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. Dann stimmt mal eine Umfrage unten ab, ihr Süßen. Und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen oder auf Patreon unterstützen und mehr aus unserem Privatleben hören. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Ja, bis nächste Woche Freitag.
Ciao.
Tschüss.
Geliebte auf Zeit.